Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden. Und es geht uns um etwas, was uns alle betrifft, nämlich ganz automatisch. Es geht darum, wie uns unsere Eltern prägen. Das ist ja eine Verbindung fürs Leben. Das ist schon mal sicher. Die Verbindung zwischen Eltern und Kindern. Freud wusste es, wir wissen es. Aber wie genau prägen uns unsere Eltern auch nach dem Tod der Eltern? Wie prägen wir unsere Kinder? Wir sind unseren Eltern vielleicht äußerlich ähnlich, vielleicht haben wir bestimmte Gesten, eine bestimmte Mimik, die an sie erinnert, aber es ist doch meistens noch sehr viel mehr. Welchen Anteil haben Eltern an unserer Persönlichkeit? Was ist ihr Eindruck? Was geben sie uns mit? Inwieweit arbeiten wir uns an ihnen auch ab? Bleiben wir Kind unserer Eltern, auch wenn wir schon längst selber Kinder haben und unsere Eltern auch schon gestorben sind? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, das ist die Telefonnummer für die nächsten zwei Stunden bis 11 Uhr, oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder auch auf Facebook. Da hat zum Beispiel Eva Badenschier schon geschrieben: Heutzutage scheinen junge Menschen eine Art Anrecht auf perfekte Eltern in Anspruch nehmen zu wollen. Dabei haben sie keine Ahnung, womit die alles zurechtkommen mussten und dass alles, was zum Leben notwendig ist, nicht so einfach vom Himmel gefallen ist. Ringo Lehmann schreibt: Den Einfluss meiner Eltern auf mich zu erkennen, ist ein Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist und wahrscheinlich bis zu meinem Tod andauert. Jede neue Erkenntnis, was mir die beiden mitgegeben haben, macht mich glücklicher und freier. Ja, ich bin genau wie meine Eltern. Das ist das größte Geschenk. Das mag bei vielen auch durchaus ganz anders sein, denn oft ist ja das Verhältnis zu den Eltern auch schwierig. Also rufen Sie uns an 0800 2254 2254, und natürlich haben wir auch einen Gast. In diesem Fall im entfernten Studio, in unserem Kölner Studio, nämlich Elisabeth Raffauf, Psychologin, Autorin, Erziehungsberaterin, Familienberaterin. Einen schönen guten Morgen, Frau Raffauf.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Sie sind selber Mutter von zwei Kindern, von zwei Erwachsenen, nämlich 23 und 25 Jahre alt, Tochter und Sohn. Erkennen Sie sich in Ihren Kindern wieder?
Ein bisschen ja, aber manchmal denke ich auch, die haben sich echt entwickelt. Die sind auf jeden Fall größer geworden als ich oder auch als mein Mann. Und die sind noch mutiger, aber klar, vor allem, es ist eigentlich umgekehrt, die erkennen sich manchmal in uns wieder und manchmal finden die das gar nicht so gut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wie ist es, wann gingen die aus dem Haus oder sind sie aus dem Haus? Ja,
ja, sind beide aus dem Haus, beide mit, also meine Tochter mit 18 und unser Sohn mit 19, 20, die Söhne gehen ja meistens ein bisschen später und eigentlich sind sie auch ganz froh, dass sie nicht mehr bei uns leben.
Da haben wir es schon, die Söhne gehen später, warum?
Ja, gute Frage. Ich hatte das Gefühl, dass die sich einfach, dass unser Sohn sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und vielleicht die Zeit auch braucht, sich zu entwickeln. Der war jetzt der war eher ein Spätzünder, wenn man ihn verglich mit so anderen Jungs. Also so war es bei uns persönlich. Ich hatte das Gefühl, der brauchte einfach die Zeit noch. Aber dann ist er richtig mit fliegenden Fahnen gegangen und findet das auch richtig gut, dass er jetzt woanders wohnt.
Wie stark haben Sie die persönlichen Entscheidungen Ihrer Kinder geprägt, nachdem Sie auch raus waren aus dem Haus?
Ich sag mal, was mir manchmal ein bisschen peinlich ist, die studieren beide Psychologie.
Das nenne ich mal die Fortsetzung einer Familientradition. Ging das auf Sie zurück?
Also beides. Also unser Sohn hatte Psychologie-Leistungskurs und hatte da einen ganz, ganz tollen Lehrer, der ihn sehr ermutigt hat, dieses Fach zu studieren. Und der hat ihn, glaube ich, auch sehr geprägt.
Und wie oft sehen Sie sich? Wie oft sind die Kinder wieder bei Ihnen?
Naja, also.
Könnte öfter sein?
Nein. Von mir aus gerne, ja, ja. Das ist ja, die Eltern, die wünschen sich dann immer mehr Kontakt, aber ja, unterschiedlich, alle zwei Monate vielleicht.
Inwieweit kann man das eigentlich überhaupt formulieren? Das ist ja schwierig, es ist ein großes Feld, inwieweit wir von unseren Eltern tatsächlich geprägt sind. Das ist ja etwas, was Psychologen, aber nicht nur die, sondern auch Genetiker und andere Wissenschaftler schon letztlich seit Jahrhunderten beschäftigt. Inwieweit wir tatsächlich die Kinder unserer Eltern sind. Klar, wir haben natürlich genetische Voraussetzungen, das sieht man schon an den Äußerlichkeiten in vielen Fällen. Aber ansonsten, das soziale Umfeld, die Peer Group, vieles, vieles wirkt auf uns ein. Kann man das verallgemeinern, inwieweit die Eltern wirklich die Kinder prägen können?
Ja, auf jeden Fall sind sie erstmal die wichtigsten Bezugspersonen. Ein Kind wird ja geboren und es ist den Eltern ausgeliefert und ist von allem abhängig, was die tun. Und es lernt ja anfangs sozusagen nonverbal darüber, welche Atmosphäre herrscht zu Hause. Wie gehen die miteinander um? Wie gehen die mit den Kindern um? Und daran sehen die, wie geht man mit Männern oder Frauen um. Die Eltern sind Vorbild, erstes Rollenmodell natürlich auch für Mann oder Frau. Also die prägen vor allem diese erste Zeit, die eigentlich ja zum Teil eben auch so in der Zeit, in der die Kinder selber noch nicht sprechen können, sondern einfach nur wahrnehmen und aufnehmen, das prägt die sehr.
Wie war das bei Freud, glaube ich, die ersten 3 Jahre sind die prägenden? Das war seine These?
Ich glaube, er sagt 6 Jahre.
6 sogar.
Aber natürlich, das sind ist die Zeit natürlich, in der die Kinder am meisten ausgeliefert sind und noch am wenigsten auch dem entgegenstellen können. Und die Kinder glauben, in die Familien, die ich geboren wurde, so, die sehen daran, so ist das Leben. Manche Kinder brauchen sehr lange zu sehen, Mensch, es gibt noch andere Familien, so kann Leben auch sein. Die denken, so ist es normal, egal wie es zu Hause ist.
Sie sind ja auch Pubertätsexpertin, Sie haben zumindest Bücher darüber geschrieben. Warum tut die Pubertät für die Eltern vor allem so weh?
Ja, genau. Das letzte Buch heißt, die tun nicht nichts, die liegen da und wachsen. Und genau das ist, was den Eltern manchmal wehtut.
Ja.
Also nicht nur, dass die Eltern denken, Mensch, ey, wir tun so viel und die machen nichts.
Ja.
Wenn man natürlich dann genau nachfragt, stellt man fest, die machen gar nicht nichts. Die wachsen, aber die beschäftigen sich eben auch sehr mit großen Fragen. Und die Fragen gehen natürlich nicht Richtung Eltern, sondern Richtung eigenes Leben. Wo ist mein Platz? Bin ich normal? Was muss ich tun, um dazuzugehören? Wer sind meine Freunde? Das sind alles wichtige Fragen, die die Jugendlichen dann haben und mit denen eigentlich auch der komplette Speicherplatz im Gehirn besetzt ist.
Ja, Pubertät ist auch so ein bisschen ein Feldzug gegen die eigenen Eltern?
Ja, zumindest ist das die Zeit, wo die Jugendlichen anfangen, eben zu fragen, wo ist mein Weg? Und möglichst soll dieser Weg eben ein eigener sein und nicht derselbe.
Auf Teufel komm raus zum Teil, ne?
Ja, es ist erstmal wichtig, sich abzulösen. Möglicherweise ist es dann später mit 25 oder mit 30, dass man sich wieder ein bisschen, dass man wieder sich nähert oder vielleicht bei manchen auch sogar schon früher, bei manchen auch später, dass man wieder denkt, okay, ich muss jetzt gar nicht so extrem sein. Aber oft sind die Extreme wichtig, um erstmal rauszukommen. Also erstmal Rebellion. Die Eltern müssen zeigen, was noch geht. Und die Kinder, die müssen, so erklärte mir das mal ein Jugendlicher, gucken. Die Eltern müssen gucken, zeigen, was nicht geht, Entschuldigung.
Ja, ja.
Und die Jugendlichen müssen gucken, was geht.
Wie sind Sie mit Ihren beiden Kindern durch die Pubertät gekommen?
Relativ gut. Ich hatte selber eine sehr extreme Pubertät und ich habe immer gewartet, wann kommt's.
Also friedlich bei Ihnen abgelaufen alles, ja?
Ja, hatte ich Schlimmeres erwartet. Insofern, ich war irgendwie natürlich durch die eigenen Erfahrungen vorbereitet und habe gedacht, naja, okay, das wird ordentlich abgehen. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen. Aber es war jetzt
auch so Enttäuschungen,
nicht so extrem wie bei
mir. Auch so Momente, wo man dann denkt, oh je, das ist mein Kind, ich erkenne es gar nicht wieder.
Ja, in anderen Dingen so. Eigentlich eher so in diesem, dass ich manchmal dachte, die sind so brav. Also mein Sohn hat irgendwann mal gesagt, Mama, du hättest es wohl am liebsten gehabt, wenn wir öfter mal betrunken mit dem Auto durch den Vorgarten gefahren wären.
Das Mindeste eigentlich, ne,
ja,
was man
genau
erwartet.
Ja, ist gar nicht passiert. Ja. Also ich hatte so diesen anderen Blick, ja.
Wenn man das jetzt so ein bisschen familienhistorisch betrachtet, man sagt ja immer, dass Kinder und Jugendliche heutzutage tatsächlich ihren Eltern näher sind als früher?
Ja, das ist auch so. Ich meine, wenn man das jetzt historisch betrachtet, seit 2000 gibt es in Deutschland offiziell per Gesetz die Prügelstrafe nicht mehr. Das heißt, bis 2000 gab es sie noch. Und bis das dann durchgesickert ist, dass man Kinder nicht mehr schlagen soll, sondern dass man andere Erziehungsmethoden anwenden soll, das dauerte natürlich auch. Das hat einerseits, es ist natürlich auf jeden Fall richtig und gut, es hat natürlich auch zu einer großen Verunsicherung geführt. Und für manche Eltern dann die Frage, was mache ich jetzt? Dazu kommt, es gibt natürlich viel mehr Familien, die kleiner sind, also wo ein Eltern, ein Kind zusammen sind und die sind sehr aufeinander angewiesen. Und da ist eine größere Nähe, die manchmal zu groß ist.
Und dann natürlich gibt es auch viele Alleinerziehende hierzulande. Ist auch nochmal
eine
ganz andere Situation, wenn man dann auch noch mehrere Kinder vielleicht hat und den Gegenpart nicht hat. Wie prägt das wiederum die Kinder, wenn nur diese eine Bezugsperson da ist?
Ja, also manche Kinder sind darüber richtig sauer. Eltern berichten manchmal, ich mache so Gruppen für Eltern von Jugendlichen, dass die Kinder so aggressiv sind. Und die sind manchmal aggressiv gegen das Elternteil, das eben da ist und sich kümmert, absurderweise, weil der andere ist ja nicht zur Verfügung oder selten vielleicht, also weniger als derjenige. Und die sind dann darauf sauer, ich bin so angewiesen auf diese eine Person. Und dann haben die manchmal eine ganz schwierige Zeit zusammen.
Und die Hauptarbeit bleibt ja dann doch meistens bei den Frauen, bei den Müttern. Ne? Das sind ja meistens alleinerziehende Mütter. Ne?
Das ist meistens so, ja, immer noch.
Und das wiederum ist ja vielleicht auch eines der vielen Dinge, die wir in den nächsten zwei Stunden besprechen wollen, nämlich die unterschiedlichen auch Verhältnisse und Prägungen von Mutter zu Sohn, von Mutter zu Tochter, von Vater zu Sohn. Auch das soll uns beschäftigen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Unsere Frage heute an Sie: Wie haben Sie Ihre Eltern geprägt? Das ist mit der schönen deutschen Sprache, kann man da sozusagen das Aktive und das Passive miteinander vermischen. Also in diesem Fall tatsächlich doppelt. Mhm. Wir haben Kinder auch ihre Eltern geprägt. Vielleicht geht es darum auch, aber im Kern natürlich. Okay, ja. Wie prägen uns unsere Eltern und das auch bis heute, auch wenn die Eltern vielleicht auch gar nicht mehr am Leben sind, auch wenn wir selber schon Kinder haben. 0800 2254 2254. Wie prägen Sie Ihre Eltern? Wie haben Sie sie geprägt? Vielleicht wie prägen auch Kinder wiederum zurück auf ihre Eltern und auch auf die nächsten Generationen? Also was setzt sich da fort? Das beschäftigt uns. Bei uns ist Elisabeth Raffau, Psychologin und Autorin, Familienberaterin. Und am Telefon ist Armin Bröhl aus Ottenstein bei Bad Pyrmont. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr, Herr Brühl.
Ja, ich fand die Beschreibung Ihrer Expertin, Entschuldigung, den Namen habe ich jetzt
Frau Raffauf, Elisabeth Raffauf.
Ja, genau. Fand ich auf jeden Fall sehr nett. Ich habe da einiges bei mir selber wiedererkannt. Also ich muss jetzt mal vorausschicken, ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt, in einem eher konservativ geprägten Elternhaus, hatte Zugang zu jeglicher Bildung, Musikunterricht und alten Krams, aber sehr viel Freiheiten. Und war trotzdem sehr rebellisch, früher so ein kleiner Punker. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und habe meinen Eltern auch da sehr viel Stress gemacht. Aber trotzdem die Grundeinstellung meiner Eltern, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und all diese Dinge, die haben mich mein Leben lang weiterhin geprägt und auch mal Widerstand zu leisten, sich gegen etwas zu wehren, was einem irgendwie widerspricht, was einem nicht behagt. Das habe ich auch durch mein Elternhaus auf eben eine konservative Art und Weise kennengelernt und habe das dann quasi durch mein Leben weiterhin so verfolgt.
Was meinen Sie mit konservative?
Sehr rebellisch war und
was meinen Sie
so
mit Eltern. Was meinen Sie mit konservativer Art und Weise, weil die Eltern so anders waren als Sie?
Meine Eltern waren halt sehr, sie hingen ja sehr an halt alten Werten. Ne, also Kriegsgeneration, meine Mutter vor allen Dingen, ne, die ist schon über 80 jetzt und die haben halt an sehr vielen alten Werten festgehalten, weil es Sicherheit gab. Und ich habe halt damals als Jugendlicher in der späten Pubertät dann alle Werte in Frage gestellt.
Aber so rebellisch sind Sie heutzutage dann nicht mehr, Sie sind dann wieder...
Ja, ich habe dann feststellen müssen, dass viele dieser Werte für mich doch auch Halt gegeben haben und eine Art Sicherheit gegeben haben. Und ich konnte quasi, auch wenn ich mal wieder richtig irgendwas gemacht habe, was nicht gut war, Ärger hatte, ernsthaften, dann konnte ich immer bei meinen Eltern ankommen und um Hilfe bitten, um seelische Unterstützung, notfalls auch finanzielle oder sowas. Und das hat mich doch geprägt, dass diese Wertefestigkeit eine Grundlage für Sicherheit gegeben hat.
Was waren das für Werte? Sie haben schon mal kurz, glaube ich, eins erwähnt, Ehrlichkeit. Was war es
noch? Ja, Ehrlichkeit, also Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und ja, einfach niemandem anders was Böses wollen und für ja auch arbeiten und so gehörte natürlich auch dazu, für sein Geld arbeiten. Das gehörte auch dazu. Nicht faulenzen, aber trotzdem seine Freiheit haben. Das gehörte auch dazu.
Ja. Das, was Sie sagen, das klingt ziemlich gut. Also, dass Sie sagen, ich war rebellisch, ich habe mich erstmal aufgelernt. Sagen wir mal, konservative Eltern, die bieten einem ja auch wirklich Orientierung da, um zu gucken, so möchte ich auf keinen Fall werden. Und das ist in der Pubertät ja genau das Richtige. Und am Ende sieht man, okay, ich habe doch einiges von denen und das ist gar nicht schlecht. Ja. Aber die haben offenbar eine Orientierung geboten, also so wie so eine Eiche, so ein Baum, an dem man sich reiben kann in der Pubertät.
Wir durften sogar mit meiner Punkband da im Keller Übungsraum haben.
Wow, ja.
Das geht wirklich sehr weit. Für so konservative Eltern.
Ein halbes Jahr, da haben die Nachbarn sich beschwert.
Okay. Das muss wirklich große Liebe gewesen sein, wenn sie das gemacht haben für sie.
Ja, also ich pflege immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und zu meinem älteren Bruder, der war ruhiger als ich, auch.
Also eine gewisse Ambivalenz, wie wir in diesem Fall, glaube ich, sehen, Frau Raffauf, ne? Dass man auf der einen Seite äußerlich, vielleicht kulturell, sozial ganz anders gestrickt ist als seine Eltern, und aber auf der emotionalen Ebene gibt es offenbar eine Verbindung, die man nicht totkriegen kann. Ne?
Ja, das ist, und wenn es so läuft, wie Sie es beschreiben, ist es ja wirklich auch, so ist es gut. Ja? So ist man dann auch versöhnt einerseits und kann aber auch seinen eigenen Weg gehen.
Aber interessant fand ich noch Ihren Punkt, wie habe ich meine Eltern beeinflusst?
Ja, Sie haben zurück beeinflusst.
Da kann ich auch was zu sagen. Auf jeden Fall habe ich meine Eltern stark beeinflussen können. Ich habe zwischendurch, nachdem meine Eltern mich nach der Tischlerlehre rausgeschmissen haben, weil ich eine Woche lang nicht zu Hause war und die sich um meinen Hund kümmern mussten, habe ich in einem Wohnwagen auf einem Ökohof gewohnt, habe da im Gewächshaus gearbeitet. Dafür hatte ich da Strom und Wasser und Verpflegung. Und da habe ich dann angefangen, meine Eltern, was das ökologische Denken, das umweltfreundliche Denken angeht, noch stärker zu beeinflussen. Die waren schon Reformhauskäufer, aber dann noch wesentlich stärker beeinflussen zu können. Also da habe ich ein bisschen was zurückgeben dürfen.
Okay, also, da hat sich was gedreht. Dann, ja. Schön.
Herr Brüll, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, freut mich,
viele
ich bin
Grüße.
Das erste Mal seit Jahren bei Ihrer Sendung durchgekommen.
Ja, das hat mich auch gerade gefreut. Das freut mich auch sehr. Viele Grüße unbekannterweise an Ihre Eltern. Und spielen Sie noch in der Punkband oder machen Sie noch Musik?
Nein, also wir machen hier noch regelmäßig bei mir Musik, so mit Freunden. Viel Percussion mache ich
noch. Was hätte ich gesagt, zu Ihrem 50. Geburtstag treten Sie dann im Garten Ihrer Eltern auf oder so?
Wahrscheinlich.
Ja, das wäre doch was. Herr Brühl, vielen Dank für den Anruf. Schönes Wochenende noch.
Jo,
danke.
Tschüss, Ihnen auch.
Tschüss.
Und am Telefon ist jetzt Waltraud Timrek aus Celle. Schönen guten Morgen, Frau Timrek.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen
an die Runde. Ja, das ist ein Thema, dass mein Mann auch Kriegskind war und ist schon verstorben. Und aus dieser Ehe sind zwei Töchter hervorgegangen. Und meine Tochter Marika ist vor 3 Jahren verstorben an einer Lebergeschichte. Sie war also stark drogenabhängig, seit dem 14. Lebensjahr eigentlich, und hat 10 Jahre vor ihrem Tod ungefähr aufgehört mit der Droge und hat dann Methadon bekommen. Mhm. Mein Thema heute ist, ich bin 80 Jahre alt, bin Urgroßmutter einer kleinen Evie. Und es ist Folgendes, meine Tochter, die noch lebt, die Cornelia, ist 62 jetzt, und meiner Meinung nach, ich beschäftige mich ein bisschen mit diesen vererbten Wunden, diese transgenerationale Weitergabe, und ich bin jetzt so ein bisschen aufgeregt. Es geht um ein Trauma, und zwar ein Geburtstrauma meiner Tochter. Sie ist also bei der letzten Wehe, hat sie das Licht der Welt erblickt. Und die Hebamme hat damals gesagt, ich habe zu Hause entbunden. Hätten wir sie jetzt nicht bekommen, dann hätten wir sie nicht mehr gekriegt. Jetzt ist Folgendes. Meine Tochter, also immer unter der Prämisse der Liebe, weil ich liebe meine ganze Familie. Und meine Tochter ist hochaggressiv ab irgendeinem Zeitpunkt. Aber so ambivalent mit auch ganz liebevoll. Und ich führe das auf dieses Trauma zurück. Und zwar, mein Mann ist, wie gesagt, Kriegskind aus Pommern geflüchtet, 3 Jahre in Dänemark, Internierungslager mit seinen Großeltern, wo 2 Onkel gerade am Ende des Krieges noch erschossen wurden. Und mein Mann hat nun dieses tragen müssen mit seinen Großeltern.
Ja. Und, Frau Timmig, darf ich Sie kurz unterbrechen? Es geht ja, glaube ich, auch um die Frage tatsächlich von sehr frühkindlichen Prägungen, um nicht zu sagen Geburtsprägungen, Frau Raffauf. So wie stark kann so etwas tatsächlich auch später prägen, auch wenn es um eine Zeit geht, an die man sich ja als Kind gar nicht erinnert?
Ja, das kann auf jeden Fall prägen, aber ich bin immer sehr vorsichtig mit diesen linearen Erklärungen. Es gibt meistens ganz viele Ursachen für etwas, was am Ende rauskommt. Ja. Und es ist auch andererseits natürlich sehr belastend, wenn man so denkt, jetzt es war irgendwie mit der Geburt nicht so gut, weil man sich natürlich als Mutter, auch wenn man das alles gut machen wollte, irgendwie auch vielleicht schuldig fühlt oder Vorwürfe macht. Und ich denke, das sollte man nicht tun, sondern wirklich genau gucken. Und es ist auch auch gut, wenn Ihre Tochter, wenn sie das möchte, genau hinguckt. Womit hat es eigentlich zu tun? Und es wird sicher noch viele andere Gründe geben, warum sie so ist, wie sie ist.
Ja, es ist Folgendes. Mein Mann war Alkoholiker und auch sehr aggressiv. Er hat geschlagen, und zwar die Familie. Ich sage das jetzt wertfrei, weil ich habe, soweit es, ich bin ein Teil des Systems. Und
aber da haben wir das Thema Aggression, ne? Was ja, Ihre so Tochter dann natürlich erlebt hat.
Ja. Ich konnte sie nicht schützen, weil ich auch aus einer aus einer Familie komme, in denen Süchte und auch Aggressionen hochpräsent waren. Und dieses Ganze, was auch die Tochter, die mir verstorben ist, das alles im Kontext sagt mir. Und meine Tochter, die jetzt so aggressiv ist, aber also immer morgens, immer vormittags, nachmittags ist sie die Liebe selbst und das aber nicht so empfindet und das von jetzt auf gleich kommt. Und das tut mir so leid, weil sie auch ein Problem jetzt schon mit ihrer Tochter hat. Also es geht da weiter.
Das geht weiter. Ich meine, Sie können natürlich Ihre Tochter, die ist jetzt 60, haben Sie gesagt?
62. Ja.
Sie können da natürlich selber nichts mehr tun. Sie können ihr nur empfehlen, sagen, Mensch, du, es ist manches nicht gut gelaufen in unserer Familie. Manchmal hilft das Kindern auch, wenn man das einfach mal ausspricht und sagt, ja, und ich kann das sehen und es tut mir auch manches wirklich leid.
Ja, aber
es gibt Menschen, die können helfen. Und
aber sie sieht es nicht. Sie ist auch in einer Gesprächstherapie, aber da werden diese Themen nicht angesprochen.
Ja. Raffauf, wenn ich Sie fragen darf, ab welchem Punkt steigen Sie eigentlich ein als Psychologin und Autorin? Und ab welchem Punkt sollten Familien das unbedingt unter sich klären?
Ja, also unter sich klären ist so eine Sache. Ich denke, es ist immer gut, wenn man Freunde hat und auch mit Freunden sprechen kann. Aber es gibt manche Menschen, die sagen, ich möchte mal mir schon auf was gucken, was noch kommt. Und es gibt andere, die kommen erst wirklich, wenn die Hütte brennt. Ich denke, dass jeder hat so seinen Punkt, wann er kommt. Und je früher, desto besser natürlich, weil dann kann man natürlich mehr tun.
Frau Timmerick, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diese Schilderungen. Waltraud Timmerick in Celle, und uns beschäftigt heute an diesem Vormittag bis 11 Uhr die Frage, wie uns unsere Eltern prägen. Wir haben es jetzt in diesem Fall gehört, das ist auch eine Familie offenbar mit großen Problemen, auch mit Traumata, mit Gewalterfahrungen, mit Drogen- und Alkoholerfahrungen. Wie weit kann eigentlich die Bandbreite gehen, Frau Raffauf, aus Ihrer Sicht tatsächlich, dass man als Kind sich später, ja, wie soll man sagen, beschweren darf und sagen darf, ich hatte schlechte Eltern?
Ja, ich meine, die Bandbreite ist natürlich sehr groß, und es ist immer wichtig zu gucken, welche Haltung hatten meine Eltern eigentlich, was wollten die? Wollten die mir wirklich böse oder nicht? Und es gibt Eltern, die bekämpfen ihre Kinder, und zwar aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Und da ist es ganz schwer rauszukommen, und das ist erstmal gut, wenn man das verstehen kann. Und es ist für jeden hilfreich, wenn er sich an irgendeinem Punkt mit den Eltern zumindest innerlich versöhnen kann. Man kann nicht alles verzeihen, weil es natürlich tatsächlich schlimme Dinge gibt, die sind nicht verzeihlich. Aber man kann
also Gewalt.
Ja,
Missbrauch
Gewalt,
sowieso, das
absolut,
ist ja klar.
Genau, ja.
Ja.
Und man lebt selber immer besser, wenn man versöhnt ist, kann man ganz klar sagen. Aber es gibt natürlich Punkte, wo das nicht geht und wo man auch dann sagen muss, okay, wir können einfach nicht sehr viel Kontakt haben. Wir müssen uns irgendwie auseinanderdividieren. Das ist natürlich sehr traurig. Aber auf der anderen Seite, wenn man merkt, die wollten es gut. Die Haltung war eigentlich gut, so wie der erste Herr das auch geschildert hat. Ja, die Eltern waren schon irgendwie, die waren liebevoll. Die haben Fehler gemacht, aber die Haltung war gut. Die wollten das Richtige. Dann kann man sich leichter versöhnen.
Ist es manchmal sogar ganz gut, sich von seinen Eltern zu trennen?
Sagen wir mal, manchmal geht es nicht anders. Ich würde sagen, das ist das letzte Mittel, weil man, selbst wenn man sich getrennt hat, natürlich diese Wunde in sich speichert. Wenn ich mit den Leuten darüber spreche, wo es um sowas geht, dann versuche ich immer mit denen zu besprechen, wie können sie einfach ganz wenig Kontakt haben. Also das erstmal reduzieren, ne? Und nicht so, schwarz oder weiß ist manchmal nur das Gegenteil vom Gleichen, ne? Also ist sozusagen das Gleiche mit entgegengesetztem Vorzeichen, und man merkt auch, es ist nicht die wirkliche Lösung, sondern genau gucken, wo ist eigentlich mein Weg.
Aber wie genau spricht man über Familie in der Familie? Wie genau sollte man am besten das tun?
Es ist immer gut, wenn man Klarheit hat. In vielen Familien ist es ganz schwierig, über die wichtigen Dinge zu sprechen. Aber wenn man Klarheit hat und Dinge aussprechen kann, ist das immer hilfreich. Natürlich in einer guten Stimmung, nicht in aufgeheizter Stimmung, sondern wenn es entspannt ist, Mensch, können wir mal ein paar Sachen besprechen. Und zwar am besten ohne Schuldzuweisungen, sondern nur mal aussprechen, nur mal drauf gucken. Also sozusagen Schuldzuweisungen, die verstellen immer schnell den Blick. Naja, der ist schuld, dann ist man sozusagen raus. Aber wenn man das einfach mal angucken kann und aussprechen kann, das versöhnt viele Familien.
Und wie stark sollte man auch ein bisschen historische Kontexte, soziale Kontexte mit im Hintergrund haben? Also gerade wenn es um Generationen geht nach dem Krieg, die in einer völlig anderen Zeit groß geworden sind. Ältere Eltern, wir haben es auch gerade gehört, Menschen, die vielleicht noch als Kinder vom Krieg geprägt worden sind, ja, dann von der Aufbauzeit später in einer recht konservativen Umgebung vielleicht auch groß geworden sind. Jetzt in diesem völlig anderen Deutschland, wo die weiteren Generationen dann auch dieses Land weiter verändern, weiter auch prägen. Inwieweit sollte man da auch diesen Kontext im Hinterkopf haben, wenn man als Kind mit seinen Eltern spricht und vielleicht Defizite ansprechen will, zum Beispiel was die Erziehung angeht?
Der Kontext ist sehr wichtig, auch um was zu verstehen. Also wenn ich als Kind nicht gut behandelt werde oder mich nicht gut behandelt fühle, dann denke ich immer, ich bin ein schlechtes Kind. An mir ist was falsch.
Ja, persönlich.
Und fühlt sich schuldig. Und wenn ich aber verstehe, Mensch, die Eltern, die konnten auch nicht mehr. Die haben selber eine ganz, ganz schwierige Kindheit gehabt. Die haben schlimme Dinge erlebt. Das war denen gar nicht anders möglich. Es hat mit mir nichts zu tun. Das ist oft ein sehr versöhnlicher Gedanke. Und insofern ist es immer hilfreich, auch zu fragen, wie sind die eigentlich groß geworden?
Und da kann man vielleicht einiges Neues entdecken, auch wenn die Eltern etwas älter sind, ne? Ja. Als Kind und Jugendlicher hat man ja oft, glaube ich, wenig Zeit, in der Pubertät schon gar nicht, glaube ich. Da interessiert man sich vielleicht nicht so sehr für die Geschichten der Eltern.
Nein, da geht es
später dann schon,
ja,
ne? Wenn man raus ist aus dem Haus.
Absolut, genau. In der Pubertät geht es um einen selber. Ja, und das ist auch richtig so, das ist absolut in Ordnung. Aber später ist es hilfreich, einfach zu gucken, was ist eigentlich deren Geschichte und hat mit mir gar nichts zu tun.
Und inwieweit kann man denn eigentlich das Kindsein ablegen, auch wenn man erwachsen ist? Oder soll man das überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich wichtig. Und die Frage ist ja auch immer, was ist eigentlich erwachsen? Und aus meiner Sicht ist erwachsen, wenn man selber Verantwortung übernimmt. Und das lernt man ja, wenn es gut läuft, so schrittweise, ja. Also auch schon als Kind für kleine Dinge und wenn man größer wird. Und wenn man erwachsen ist, übernimmt man Verantwortung für sein ganzes Leben, vielleicht dann auch für weitere Leben. Und das ist gut so. Und insofern kann ich natürlich auch erwachsen dann meinen Eltern gegenübertreten. Gleichzeitig gibt es natürlich viele, die sagen, sobald ich zu Hause über die Schwelle gehe, bin ich wieder Kind, weil die mich wieder weiter so behandeln.
Und lass mich vielleicht auch mal trösten in bestimmten Situationen. Nach dem Motto, zu meinen Eltern kann ich immer kommen.
Ja, das ist auch gut. Das darf auch so bleiben, dass man sich trösten lässt. Und vielleicht ist man selber dann auch mal in der Lage, die Eltern zu trösten. Das kann sich dann auch umdrehen, wenn man erwachsen ist. Als Kind muss man seine Eltern nicht trösten.
Mhm. Wie stark prägen uns unsere Eltern? Das ist unser Thema hier bis 11. Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Schreiben Sie uns bei Facebook oder unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir wollen viele Geschichten hören, gerade vielleicht auch, was die Unterschiede in den Verhältnissen angeht zwischen Vater und Tochter, Vater und Sohn oder Mutter und Tochter und Mutter und Sohn. Wann kann eine Beziehung zu den Eltern gelingen, wenn sie eben nicht mehr unsere Erziehungsberechtigten sind? Inwieweit übertragen vielleicht aber auch Eltern ihre psychologischen Probleme auf ihre Kinder dauerhaft? Schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat unter anderem auch Sabine Ronge aus Hannover getan. Die spricht nämlich etwas an, nämlich das Vater-Tochter-Verhältnis, das Vorbildverhältnis vielleicht auch gegenüber dem Vater oder gegenüber der Mutter. Und die Frage, inwieweit man später dann als Kind, als Erwachsener, seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin aussucht nach der Prägung, die einem die Eltern mitgegeben haben. Das ist mir passiert, schreibt hier Sabine Ronge. Und das waren die schwierigen Jahre mit ähnlichen Verhaltensweisen wie in den Jahren der Kindheit in einer Vater-Tochter-Beziehung, in der der Vater extrem dominant und ich extrem angepasst war. Aber glücklicherweise kann man das als erwachsener Mensch reflektieren und auch entsprechend handeln. Also vermutlich hat sie sich danach dann doch getrennt. Elisabeth Raffauf ist bei uns Psychologin und Autorin, Familienberaterin, Erziehungsberaterin. Ja, wie stark prägen die Eltern die spätere Partnerwahl?
Ja, die prägen die auf jeden Fall. Und wenn man sowas Extremes erlebt hat, wie Frau Ronge schildert, dann ist es tatsächlich so, dass man oft unbewusst das Ähnliche sich wieder sucht. Und zwar so in der leisen Hoffnung, dass man es jetzt sozusagen diese Wunden heilen kann. Also man geht da immer wieder hin, man sucht sich das Ähnliche. Einmal, weil man es kennt, weil es so vertraut ist und weil man als Kind mitbekommen hat, Liebe gibt es nur in diesem schwierigen Zusammenhang sozusagen, gibt es nur in Verbindung mit Dominanz in dem Fall. Und andererseits, weil man auch hofft, jetzt wird es vielleicht mal anders. Und das ist gar nicht bewusst, das läuft unbewusst ab. Und dann passiert sowas, dass man sich dasselbe wieder aufsucht, obwohl es einem überhaupt nicht gut tut.
Das ist jetzt in diesem Fall Vater-Tochter. Ist es auch ähnlich bei Mutter-Sohn?
Das ist auch ähnlich, ja. Also, dass man sich da ähnliche Muster wieder sucht, weil man sie einfach kennt. Die sind ja nicht immer schlecht, sondern manchmal sind sie vielleicht auch ganz gut und herausfordernd. Aber das macht man unbewusst, ja. Tun wir alle.
Und dann ist natürlich die Frage, wie der Partner oder die Partnerin darauf reagiert, wenn die plötzlich feststellen, oh, deine Mutter oder dein Vater sind ja so ähnlich wie ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist dann für die Beziehung. Ne?
Nein, das ist sozusagen der Druckknopf und da geht es dann wirklich hoch. Wenn man sich gegenseitig mal so richtig auf die Palme bringen will, dann sagt man sich, du bist genau wie deine Mutter. Dann gibt es Stress. Aber ich meine, es ist nicht immer so linear, sondern es sind dann manchmal so Züge und das ist so Kleinigkeiten. Oh, das machst du ja genauso oder du bist genauso forsch oder so. Aber es wird auch Unterschiede geben. Also die Palette ist groß.
Wie sind da eigentlich die Unterschiede? Da sind wir schon dabei. Wie sind die Unterschiede da im Verhältnis bei der Prägung zwischen, nehmen wir mal Vater und Tochter und Mutter und Sohn?
Ja, wie meinen Sie das? Wie sind die Unterschiede da?
Wie stark ist da die geschlechtliche Frage? Welche Rolle spielt die da?
Ah, okay.
Dass die Tochter den Vater sozusagen als eben das andere Geschlecht wahrnimmt, als die Figur, die in der Kindheit eben das andere Geschlecht repräsentiert, andersrum eben auch bei Mutter und Sohn. Und inwieweit prägt das dann fürs Leben?
Ja, es ist ja so, dass sozusagen Töchter an den Vätern gucken, wie ist das denn eigentlich? Wie wird man denn als Frau von Männern wahrgenommen? Und wie kann man die auch vielleicht um Finger wickeln? Oder wie kann man mit denen umgehen? Wie gehen die mit einem um? Und das ist für die spätere Partnerschaft, Partnerwahl interessant. Töchter sind jetzt, was bei Müttern ist es so, oft sagen Mütter, Mensch, mit meiner Tochter habe ich irgendwie mehr Stress. Die ist so zickig. Die müssen sich da natürlich einerseits gucken, wie ist Frau an der Mutter? Und gleichzeitig wollen sie aber auf jeden Fall sagen, oh, so will ich aber nicht werden. Die guckt immer auf ihre Figur und man wird dann manchmal trotzdem so, aber erstmal will man sich da mehr abgrenzen. Söhne müssen sich von den Müttern in dem Bereich nicht abgrenzen, sondern eben anders, eben als sie müssen ja sich sozusagen lösen von der ersten Frau in ihrem Leben. Und da ist die Lösung, also die Ablösung eine andere.
Warum gibt es den Begriff Muttersöhnchen, aber nicht den Begriff Vater? Töchterchen oder ähnliches.
Ja, das ist, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass so wir so dieses Bild haben, Indianer kennt keinen Schmerz und Jungs weinen nicht und so. Und bei Mutter würde man ja weinen. Also das ist unmännlich. Ja? In unserer, sagen wir mal, gesellschaftlich, ja, gilt das als unmännlich, wenn man so verzärtelt ist. Auch immer noch, auch wenn sich was geändert hat, aber das Bild sitzt ziemlich tief. Und Vater-Töchterchen ist ja eher was, das hat eher was Positives, wenn man so, ach, man wird von denen vom Vater gesehen, geliebt und angeguckt, der beachtet einen. Das ist nicht so negativ.
Ja. Und bei den, sagen wir mal, gleichgeschlechtlichen sozusagen Eltern-Kind-Beziehungen zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter sind dann auf tatsächlich, also können dann Eltern ja vielleicht auch Rollenvorbilder sein, also was natürlich manchmal gar nicht einfach ist, weil wir reden jetzt ja in dem Fall vielleicht von heterosexuellen Menschen, aber bei Homosexuellen wird es ja schon mal ein bisschen schwieriger dann, dann später auch zu lösen vielleicht von den gesellschaftlichen Vorstellungen der Eltern.
In der Sexualität können die nicht Rollenvorbild sein, natürlich, ja. Aber,
oder sind es vielleicht doch, wenn man bei einem gleichgeschlechtlichen Paar zum Beispiel groß wird als Kind.
Ja, ne? Genau, wenn man nicht leiblich, bei nicht leiblichen Eltern meinen Sie.
Ja,
Dann ist es was anderes natürlich. Ja. Nee, was bei den Gleichgeschlechtlichen manchmal ist, was häufiger auch Eltern erzählen, ist, dass es so eine Konkurrenz gibt. Also das, ich erinnere mich jetzt an eine Mutter, die erzählte in der Gruppe, ja, meine Tochter, die versteht sich so gut mit meinem Mann und dann haben die so für sich so Spaß und dann bin ich eifersüchtig. Also das und umgekehrt auch, dass Männer manchmal sagen, wenn die Mutter und der Sohn so eng ist, dann geht mir was verloren. Ich möchte diese Aufmerksamkeit von meiner Frau. Ich möchte nicht, dass mein Sohn die kriegt. Und wenn einem das klar ist, wenn man das schon mal wahrnehmen kann, wenn einem das bewusst wird, ist das gut. Das ist ja kein schlimmes Gefühl, sondern das ist ein menschliches Gefühl. Und es ist gut, das wahrzunehmen und dann auch zu sagen, Mensch, aber eigentlich ist es Quatsch. Meine Kinder nehmen mir nichts weg.
Stimmen denn die alten Klischees noch über die Väterrollen, dass die eben für die Kinder für Abenteuer und Risiko stehen und die Mutter für Schutz und Nähe?
Ich sag mal so, pauschal kann man das sagen, ja. Das ist so, weil es einfach natürlich auch oft ist, dass die Mütter immer noch weiter mehr den Haushalt machen zum Beispiel oder diese alltäglichen Dinge, ja. Aber natürlich gibt es auch Mütter, die mit ihren Kindern auf Bäume klettern.
Ursula Fauser ist am Telefon aus Reutlingen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich höre mir das an und für mich ist also ganz einfach, mein Vater hat mir immer gesagt, lügen, stehlen, frech sein. Das geht überhaupt nicht im Leben. Und unter Lügen, da verstehe ich also zum Beispiel Ehrlichkeit und auch mal zugeben, wenn man was falsch gemacht hat, auch die Kinder oder die Erwachsenen. Dann das Stehlen, also niemand was wegnehmen, Materielles, aber auch Ideelles. So wie es heute ist, dass man vielleicht, ja, dass man mit einem anderen, mit einem fremden Partner fremd geht oder mit einem anderen fremd geht. Auch das ist gestohlen, eigentlich jemand anderes was weggenommen. Frech sein, also wertschätzen, höflich sein, anderen nichts Böses tun und helfen und niemanden beleidigen. Also die drei Sachen, Lügen, Stehlen, frech sein. Und die habe ich auch meinen Kindern eigentlich so vermittelt und meinen Enkeln auch. Und ich denke, das sind eigentlich klare Sachen, wo man einfach, wenn man zusammenlebt, das ganz wichtig ist. Man muss es natürlich auch vorleben. Und ich bin da ganz gut gefahren. Und ich denke, das fehlt halt heute bei vielen. Man lügt, man nimmt anderen was weg, man denkt da gar nicht drüber nach. Und frech oder nicht höflich und freundlich sind so und so nicht mehr sehr viele.
Aber ich glaube, vom Lügen sind wir, glaube ich, alle nicht ganz frei, oder, Frau Fauser?
Ja, natürlich. Es kommt darauf an, ob es jemand was wirklich schadet, wisse, oder ob es jemand sehr verletzt. Oder ich muss es auch mal was zugeben können, wenn ich einen Fehler gemacht habe. So meine ich, gell? Einfach ehrlich sein, Notlügen, das macht wahrscheinlich jeder.
Ja.
Muss man ja auch manchmal, auch Kinder gegenüber kann man nicht immer ganz ehrlich alles sagen.
Da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Ich denke, grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass Ihre Eltern das gut gemeint haben. Sie haben das ja auch so ein bisschen erklärt. Mhm. Ich würde das erstmal, wenn man das nicht bewertet, wenn ein Kind zum Beispiel lügt oder stiehlt, dann zu gucken, warum tut's das? Oft sind das Kinder, die brauchen was. Die kriegen auf einer anderen Ebene was zu wenig und versuchen, sich das auf diese Weise zu holen. Also einmal muss man denen sagen, das geht gar nicht, aber gleichzeitig auch gucken, was braucht denn mein Kind? Was fehlt ihm denn eigentlich? Und mit dem Frechsein, es gibt ja auch diesen Begriff, den manche Mädchen hören, das ist so eine Zicke, die ist so zickig. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich, wenn man es erstmal, oft wird es sehr abfällig gebraucht. Und gleichzeitig, wenn man sich anguckt, Zicklein sind doch eigentlich so kleine, so Tiere, die, denen man so zuschreibt, die machen das, was... Die haben einen eigenen Kopf und insofern würde ich das Frechsein nicht pauschal verurteilen, sondern so wie Sie es sagen, okay, man muss nicht abfällig sein und nicht respektlos sein, aber Frechsein ist ab und zu durchaus angebracht und sollte man Kindern auch nicht verübeln, sondern eher sagen, okay, Kinder müssen nicht brav sein.
Ja, nee, das Frechsein bezieht, ich habe das ja dann erklärt, das Frechsein
ja,
habe ich
genau.
Nicht auf
ja,
das
ja.
Kind, sondern auf mehr als einfach andere akzeptieren, jemanden beleidigen ja. oder ja. höflich sein. Also nicht das kleine Kind frech sein und auch wenn ein Kind mal was wegnimmt, sondern aufs Größere. Wisst ihr, ich meine das dann, wenn man auch erwachsen ist, einfach, dass man niemand anders was wegnimmt. Ob das jetzt jemand anderen die Frau wegnimmt oder eine Frau nimmt anderen den Mann weg. Wisst ihr, ich meine das ganz Große, nicht das Kleine, jetzt das
okay,
Popelige.
Alles klar.
Auch ehrlich, dass man, sondern wirklich das Größere.
Ja.
Verstehen Sie,
wie ich meine?
Wie alt sind Ihre Kinder, Frau Fauser?
Meine Tochter ist 50, mein Sohn 44 und dann habe ich Enkel 18 und 14.
Okay.
Und drei. Wow, ja.
Und versuchen Sie das bei Ihren Enkel, oder sagen wir, ich weiß gar nicht, das ist auch eine gute Frage. Ja. Inwieweit mischt man sich als Großmutter dann eigentlich auch in die Erziehung der Enkel ein?
Ja, schon noch, weil ich auch viel mache. Ich bin Oma-Taxi und ich finde es gern, die Enkel sind gern mit mir zusammen.
Sie haben Servicefunktionen zu erfüllen.
Mir mehr vielleicht als der Mama manchmal erzählen, und ich kann auch manchmal Ihnen dann einfach von meinem Standpunkt aus, ich bin ein bisschen weiter weg, was sagen, und Sie nehmen das auch oft an.
Ist das in Ordnung für Ihre Kinder, die Eltern ihrer Enkelkinder, dass sie da so ein bisschen, ist das in Ordnung für ihre Kinder, dass sie ihre Enkel dort natürlich ein bisschen miterziehen?
Ja. Ja, also ich erziehe sie nicht so, dass ich entgegen ihre Eltern erziehe, sondern eben, ja, wenn sie mich was fragen, die Kinder oder so, dann sage ich dann schon meine Meinung, aber ich gehe nicht in die Erziehung von den Eltern rein, das mache ich nicht.
Ja, und Sie sind ja offenbar auch eine Vertrauensperson, wenn die Ihnen Dinge erzählen. Das ist ja total schön. Ja.
Ja. Ja, aber Ihre Sendung finde ich an und für sich gut. Und ich bin gespannt, was noch mehr kommt.
Ich bin auch sehr gespannt und danke Ihnen sehr für alles diesen Anruf. Danke. Viele Grüße an Ihre große Familie, Ursula Fauser. Aus Reutlingen rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Elisabeth Raffauf ist bei uns, Psychologin und Autorin, Familienberaterin. Wie Eltern uns prägen, wie stark prägen uns unsere Eltern? Das beschäftigte uns hier heute Vormittag, und am Telefon ist jetzt Wolf Buchwald aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Herr Buchwald. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen.
Ich habe sozusagen eine Doppelgeschichte. Erstens, ich bin 63. Meine Mutter hat an einem Borderline-Syndrom ihr Leben lang gelitten, und deshalb war mein Aufwachsen und alles ein bisschen schwierig. Es hat ungefähr 40 Jahre gedauert, bis ich bindungsfähig wurde, meine Frau kennengelernt habe und heiraten konnte. Wir haben aber keine eigenen Kinder. Und aber der Ersatz ist zum Beispiel mein Patenkind Kali, die seit 25 Jahren eine treue Begleiterin ist, die ich als kleines Kind schon als Zweiter nach den Eltern auf dem Arm gehabt habe und dann regelmäßig besucht habe, und mit ihr habe ich einmal die Woche habe ich sie von der Schule abgeholt, und dann sind wir durch den Park gegangen, haben schöne Gespräche geführt, natürlich kindgerecht in dem Alter der Grundschule, und dann später aber auch über etwas erwachsenere Sachen, und
jetzt
haben immer zusammen gekocht.
Yeah. Jetzt und ist sie ja Patenjugendliche sozusagen.
Ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen Einfluss auf sie, weil ich zum Beispiel ihre Universitätshausarbeiten korrigieren darf.
Okay, dann ist sie schon erwachsen.
Sie ist jetzt, also dann 25, ne? Also 25. Und wie hat sich das Verhältnis verändert? Also seitdem Sie sozusagen sie auf den Arm getragen haben als Baby und jetzt als 25-jährige junge Frau, wie würden Sie Ihre Rolle da beschreiben? Wie hat sich das verändert?
Ja, natürlich war ich einerseits sehr froh, dass sie den Kontakt immer gehalten hat, auch in der Pubertätszeit, und wenn es dann mit den Jungs losgeht und dann Studienzeit in Hildesheim oder Jena, immer Kontakt gehabt, auch natürlich sie besucht da an den Studienorten, und natürlich ist der Kontakt dann nicht mehr so eng, aber immer noch sehr regelmäßig, und sie wohnt auch jetzt wieder hier in der Nähe von mir, und meine Frau und ich dürfen sie regelmäßig auf dem Balkon für ein Käffchen zumindest empfangen, und
das klingt alles recht harmonisch, Herr Buchwald.
Vertrauensvolle und gute Beziehung.
Gibt es da niemals Streit auch mit Ihrem Patenkind oder Ihrer Patenjugendlichen in diesem Fall?
Doch, weil ich bin ja ein strenger Lektor und habe auch so meine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie man eigentlich sein Leben so leben soll. Und sie hat eine ganz andere Vorstellung, aber wir zoffen uns manchmal, aber wir sind uns nie, sag ich mal, böse oder so, sondern wir sagen dann irgendwann, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und das ist gut so.
Herr Buchwald, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Wolf Buchwald, ja, okay. Aus Berlin, ich danke Ihnen herzlich für diesen Anruf und für die Geschichte von Ihrem Patenkind oder Patenjugendliche, muss man ja vielleicht sagen, junge Frau, die jetzt 25 ist. Frau Raffhoff, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbrechen musste. Ich wollte Sie nur auf eine Sache noch ansprechen, tatsächlich all die Figuren, die eben nicht die Eltern sind.
Genau, ja.
Ne, spielen ja auch eine ganz spezielle Rolle nochmal, ja, was die Prägung angeht. Ne?
Was Herr Buchwald beschrieben hat, ist ja eigentlich wunderschön, wenn man sich überlegt, dass es gibt auch noch andere Personen. Also selbst wenn man es mit den Eltern vielleicht, wenn man es nicht so gut angetroffen hat mit denen, ist es super, wenn es noch andere Patenonkel oder andere Personen gibt, wo man so ausweichen kann. Und aber auch wenn es mit den Eltern gut läuft, ist es immer gut, wenn es noch welche gibt, wo man sehen kann, dass die Welt kann auch anders sein. Und das ist sehr bereichernd und es ist gut, wenn Eltern das auch zulassen können, dass Tanten,
Onkels... Was nicht einfach ist vielleicht, ne? Ein bisschen Eifersucht könnte da schon auch
für manche
entstehen.
Für manche ist es schwierig, für andere ist es eine Entlastung. Die wünschen sich so jemanden und wissen nicht, wer es sein kann. Aber wenn es so einen Patenonkel gibt, das ist einfach toll, ja?
Und dann haben wir von den Großeltern gehört, ne? Inwieweit die auch
absolut,
das Kind prägen können.
Ja, genau, auch was die Dame gesagt hat, dass sie auch mal manchmal was erzählen können, was sie den Eltern nicht sagen können und was erleben können. Also andere können ja nochmal anders sein, die müssen nicht so streng sein und die können auch nochmal anders zuhören vielleicht und die sind vielleicht gelassener und das ist ganz toll, wenn es solche Menschen gibt für jeden.
Ja. Elisabeth Raffhoff ist bei uns, Psychologin, Autorin, Erziehungsberaterin, Familienberaterin. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie können uns auch gerne unter Facebook erreichen und dort mit uns weiter mitdiskutieren zwischen Liebe und Last. Das ist unser Thema. Wie stark prägen uns unsere Eltern? Gleich nach den 10 Uhr Nachrichten geht's weiter.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Und mit Elisabeth Raffhoff, Psychologin, Autorin, Familienberaterin, über eine Frage, die uns alle beschäftigt, nämlich wie stark prägen uns unsere Eltern? Das ist eine Verbindung fürs Leben, das ist klar, eine Verbindung, von der wir nie loskommen, auch wenn die Eltern vielleicht nicht mehr leben und die uns vielleicht, wenn wir selber Eltern sind, auch beschäftigt im Verhältnis zu unseren Kindern. Wir haben schon über vieles gesprochen, auch über schwierige Kindheiten, auch über ganz andere Figuren, nicht nur die Eltern, sondern auch Menschen, die eben Patenkinder haben oder vielleicht auch Eltern, die adoptiert haben. Das wäre auch mal interessant zu hören, wie dort das Verhältnis ist, wenn man zum Beispiel ein Kind erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Familie aufnimmt. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Interessieren würde mich persönlich auch sehr, was Familien, sag ich mal, in einem größeren Kontext angeht. Patchwork-Familien mit getrennten Eltern, mit vielen verschiedenen Kindern, andere alternative Modelle, von denen es ja sehr viele gibt, gleichgeschlechtliche Eltern, Ehe für alle ist das Stichwort. Auch das interessiert uns. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder schreiben Sie uns auch bei Facebook. Und Elisabeth Raffhoff, die Frage ist natürlich immer wieder, die haben wir auch in der letzten Stunde schon mal angeschnitten, kann man eigentlich überhaupt wissenschaftlich nachweisen, wie stark uns unsere Eltern prägen?
Das kann man bestimmt auch nachweisen. Da gibt es bestimmt auch Studien. Ich denke, aber das ist eigentlich so alt wie die Welt, diese Erkenntnis sozusagen, dass sie uns prägen und dass sie uns sehr prägen. Und dass es einfach diese Zeit ist, wenn man klein ist, die am prägendsten ist, weil wir so angewiesen sind und ja alles lernen. Und in der Zeit, was man wissenschaftlich auch weiß, dass man in der kleinen, also in der Zeit als Kind natürlich ganz, ganz viel lernt und ganz viel aufnimmt und so offen ist für alles, was einem so geboten wird. Und natürlich prägt einen das, ja.
Es heißt ja immer irgendwie, glaube ich, 30% Gene, 30% Eltern, 30% soziales Umfeld. Ist das ein bisschen grob?
Das ist ein bisschen grob, aber natürlich gehört alles dazu. Also es sind nicht nur die Eltern, es sind nicht nur die Gene und es ist nicht nur das soziale Umfeld, sondern es ist auf jeden Fall eine Mischung, die wir so in uns tragen.
Überschätzen sich Eltern manchmal, was ihren Einfluss angeht?
Das kann ich so nicht sagen. Es gibt sicher Eltern, die das glauben. Es gibt auch Eltern natürlich umgekehrt, dass man manchmal hofft, ach, wenn es die Gene sind, dann hat es mit mir nichts zu tun, wenn Dinge nicht so gut laufen, dass man dann hofft, sozusagen eine Entschuldigung da zu finden. Aber letztendlich, wie gesagt, es ist alles und es ist gut, wenn man sich das anguckt, ohne direkt in dieses Schuldgefühl zu gehen oder ohne das direkt zu bewerten, sagen, lass uns mal angucken, was ist, und dann können wir damit umgehen.
Gibt es nicht auch Eltern, die vielleicht einer gewissen Hybris unterliegen und glauben, ihr Kind verändern zu können? Kann man ein Kind verändern?
Ja, es gibt natürlich auch den starken Wunsch, wenn die Kinder nicht so sind, wie man sich das denkt, dass man denkt, oh, was muss ich denn machen, damit das Kind anders wird? Und das ist nur begrenzt möglich, zum Glück. Zumindest ist es nicht so, dass ich sagen kann, wenn ich das mache, kommt das bei raus. Sondern diese Prägungen sind natürlich häufig gar nicht so zu steuern. Was am Ende dann prägt, das erfahren wir häufig erst am Ende. Und es ist nicht so, dass ich sozusagen im Vorhinein sagen kann, ich muss nur das machen und dann habe ich das und das Ergebnis. So läuft es nicht.
Ist der Erziehung auch manchmal einfach, das Kind so zu akzeptieren, wie es ist?
Auf jeden Fall. Also die Kinder, die am meisten leiden und mit denen es am schlechtesten geht, das sind die Kinder, die das Gefühl haben, ich bin falsch. Irgendwas ist falsch an mir. Meine Eltern wollen immer, dass ich anders bin. Ich soll sportlicher sein und freundlicher und aufgeweckter und intelligenter. Und also dieses Gefühl, das macht Kinder wirklich sehr, sehr unglücklich, wenn sie so denken, meine Eltern wollen eigentlich, dass ich anders bin und da versuchen sie mich immer hinzubringen, anstatt dass die Eltern sagen, so, ich nehme mein Kind erstmal an, so wie es ist, mit all seinen Macken und Fehlern, die ich vermeintlich sehe und mit seinen schönen Fähigkeiten und ich guck mal, wer da so in unsere Familie reingeboren wurde und wer jetzt hier so lebt, anstatt zu denken, das muss irgendwie anders laufen.
Wir erleben es ja auch oft, dass Kinder dann versuchen, als Erwachsene ihren Eltern zu gefallen, den Ansprüchen weiter zu entsprechen, vielleicht bestimmte Berufe zu wählen, weil es eben die Eltern so wollten?
Ja, das ist natürlich mit den Berufen. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist in unserer Familie auch so gekommen. Ja. Ich hoffe nicht, dass sie das. Ich hoffe nicht, dass sie das machen, um uns zu gefallen, sondern das ist natürlich auch, weil die da was kennen und vielleicht auch gesehen haben, Mensch, da gibt es auch was, was einem richtig Spaß machen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass Kinder, die irgendwie gesehen haben, ich kriege dann Aufmerksamkeit, zum Beispiel, wenn ich gute Noten habe oder wenn ich irgendwas Besonderes leiste, nur dann kümmern sich meine Eltern um mich oder dann sind sie stolz auf mich, was natürlich einerseits normal ist, aber wenn es zu viel ist, dann lernen die Kinder, ich muss immer was leisten, um gesehen zu werden und um Aufmerksamkeit zu kriegen und versuchen, das dann immer weiter herzustellen und das kann auch in die Hose gehen.
Das ist weit verbreitet, ne? Glaube ich, oder?
Ja,
dass man seinen Eltern gefallen will?
Natürlich will man will alle Kinder, auch die Kinder, die ganz frech sind und von denen man das, oder die ganz anders sind und denen man sich das gar nicht so vorstellt, alle wünschen sich, dass die Eltern stolz auf sie sind. Manche Eltern können sich das dann gar nicht vorstellen, weil die denken, ja, aber da tut da doch gar nichts für. Aber wir können ganz, ganz sicher sein, alle Kinder wünschen sich das. Und manchmal nehmen wir ja so, wenn die Kinder einen so, sagen wir mal, erstmal auf den ersten Blick ablehnen, dann denken manche Eltern, das Kind mag mich nicht. Aber es ist dann wichtig, genau hinzugucken. Das Kind mag mich schon. Das Kind muss halt rebellieren oder mag vielleicht was anderes nicht. Aber Eltern sollten eigentlich ruhig sicher sein, mein Kind will, dass ich stolz auf es bin und auch wenn es nicht so aussieht.
Wie Eltern uns prägen, das ist unser Thema. 0800 2254 2254 und diese Telefonnummer hat auch Stefan Schmidt aus Trier gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Schmitz, bitte.
Schmitz, kein Thema. Gut, Entschuldigung. Ja, gerne.
Ich gehe gerne auf die Vorrednerin aus ihrer vorherigen Stunde ein mit den drei Prinzipien. Das war ja soweit okay. Aber was ich sehr komisch fand, war so dieser Stereotyp, dass Kinder immer frech sind und heute nicht mehr so gut erzogen. Und das kann ich irgendwie gar nicht bestätigen. Ich habe zwei Söhne, 10 und 15. Und die Kinder, mit denen die zu tun haben, und auch die Kinder, die ich so im sportlichen Umfeld, wo ich als Trainer arbeite, kennengelernt habe, ich kann nicht sagen, dass sie frecher oder weniger frech sind oder unerzogener oder nicht so erzogen wie Kinder vor 10 oder 20 oder 25 Jahren. Also ich finde so dieses Stereotyp, Kinder heute, die wissen sich nicht mehr zu benehmen, das geht mir immer tierisch auf die Nerven. Und dann möchte ich eine entschiedene Gegenrede antreten.
Ja, das ist ja super. Ich weiß gar nicht, ob die Dame das so formuliert hat. Ich habe das gar nicht so gehört. Aber was, Sie haben natürlich vollkommen recht. Es wurde schon vor über 2000 Jahren auch von Sokrates über die Jugend geschimpft, die sich nicht benehmen können und die sich nichts mehr sagen lassen wollen. Sie haben natürlich recht, das war immer so. Und das ist wahrscheinlich heute ein bisschen anders, aber muss nicht unbedingt schlimmer sein. Ne? Und es ist schön, wenn Sie so tolle, tolle Jugendliche kennen und tolle Kinder.
Also, ja, ich weiß nicht. Manchmal kommt es mir vor, dass ich meinen Kindern besser nicht erzähle, was ich in meiner Jugend getan habe, damit die gar nicht erst auf dumme Ideen kommen.
Deswegen finde ich immer. Sie waren rebellischer als Ihre Kinder?
Oh ja. Massiv, also ich finde im Gegenteil, ich finde die heutige Jugend teilweise zu brav. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die rebellischer sind und mehr aufbegehren und auch mal frecher sind und Dinge mehr herausfordern. Also insofern bin ich auch ein großer Unterstützer für diese Fridays for Future Aktion, weil ich das einfach grandios finde, dass die uns wirklich mal jetzt den Marsch blasen und sagen, hey Leute, so geht das gar nicht, ja. Mhm. Ihr verspielt unsere Zukunft. Und da finde ich gut, dass die Jugendlichen aufwachen und mal rebellisch sind und Sachen in Frage stellen, weil das gehört einfach dazu. Jugend muss so sein. Wenn ich eine Jugendsache nicht in die Frage stelle, wann soll ich sie dann später in Frage stellen?
Sind Ihre Kinder auch mit dabei? Wie alt sind die?
Mein Ältester ist dabei, ja. Wir hatten ja auch eingehende Diskussionen. Aber ich fand, die Schule hat sich da sehr fair verhalten. Es wurde nicht offiziell gut geheißen, dass sie daran teilnehmen, aber es wurde auch nicht unterdrückt, im Gegensatz zu einer anderen Schule hier in Trier, denen also klipp und klar gesagt wurde, wenn ihr da hingeht, habt ihr richtig Probleme. Mein Sohn hat halt 3 Fehltage auf dem Schulzeugnis oder dementsprechend Fehlstunden, aber haben wir gesagt, okay, wir können damit leben, weil wir finden, dass das Ziel übergeordnet ist und Fehlstunden deswegen durchaus sehr akzeptabel sind.
Sehen Sie, ein bisschen rebellisch ist er doch, zumindest Ihr Sohn, der 15-Jährige. Ne? Ein bisschen ist er noch.
Ja, aber das ist ja, ich will das jetzt nicht als rebellisch einordnen, sondern ich finde, das ist ja eigentlich auch vernunftgetrieben, was die tun. Rebellisch bedeutet ja manchmal, dass man auch Dinge tut, die halt nicht vernunftgetrieben sind, sondern wie Sie in Ihrer Sendung ja auch erklärt haben, dass man sich abgrenzen muss, dass man eigene Wege finden muss.
Sind Sie richtig stolz auf Ihren 15-Jährigen, wenn er da am Freitag immer demonstriert?
Was heißt stolz? Ich bin zumindest, finde ich das gut, dass sie da in Trier auf die Straße gehen und sich da Gehör verschaffen und auch die Stadt darauf reagiert. Also wir haben in Trier ganz guten Oberbürgermeister, der die Kinder auch ernst nimmt und auch da abholt und sich das angehört hat. Und das sind ja nicht nur Kinder, auch Jugendliche, was sie da zu sagen haben. Und das fand ich hier in Trier ist das ganz gut gelaufen.
Und welche Rolle haben Sie als Trainer? Was für ein Sport trainieren Sie?
Ich bin im Basketball tätig und habe also seit über 30 Jahren Trainererfahrung jetzt. Und ich habe Jahrgänge gehabt, die ich betreut habe, die waren sehr rebellisch, sehr, sehr frech. Andere, die waren danach ganz wieder lieb. Aber irgendwie nach 10 Jahren, 15 Jahre später kommen immer noch Spieler auf dich zu und sagen, hey, das war eine höchst coole Zeit damals. Und trotz allem Streit, den man hatte, dass man sich verträgt und dann nach dem Training und nach dem Spiel auch mal ein Bier zusammen trinkt. Insofern alles gut.
Als Trainer sind Sie strenger als Vater?
Oh ja. Aber ich bin auch im Leistungssport tätig.
Oh ja, da muss man. Da muss ein bisschen Zug rein.
Eine andere Nummer.
Ja. Ja. Stefan Schmidt aus Trier, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und ein schönes Wochenende wünsche ich. Und am Telefon ist jetzt Werner Franke aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich verfolge Ihre Samstagsrunden immer sehr oft, weil es spannende Themen sind. Und dieses Thema heute, das betrifft mich letztendlich auch etwas, denn ich bin Baujahr 42 und bin in einer Zeit groß geworden, wo es üblich war, seine Kinder zu bestrafen in Form von Züchtigung. Das heißt, mein alter Herr, also ich muss dazu Folgendes sagen, meine leiblichen Eltern sind durch Kriegseinwirkung ins Leben gekommen. Ich bin ein Adoptivkind, bin 1948 adoptiert worden und die Kindheit war sehr streng, weil der Pflegevater es auch nicht anders kannte. Wenn ich irgendwie zu spät kam, dann gab es was hinten drauf. Er hatte nämlich so einen Koppel noch aus dem Krieg, da stand drauf Gott mit uns. Und das habe ich gefürchtet. Und es war also schlimm für mich. Und das hat sich aber bis in das Heute hinein ausgeprägt, dass ich überpünktlich bin, weil ich in der Kindheit eingebläut bekommen habe, pünktlich zu sein. Wenn ich nicht pünktlich war, gab's was.
Und das betraf nur die Pünktlichkeit? Diese, bitte? Und das betraf nur die Pünktlichkeit, diese gewaltsame Strenge Ihres Vaters?
Ich erinnere mich, in der Schule war meine Mutter, da war so ein klassenoffener Tag, also so ein Besuchstag. Und ich hatte eine schlechte Arbeit geschrieben und sie saß hinten in der letzten Bank, wo die Erwachsenen dann saßen. Und als meine Note durchgegeben wurde, ich glaube, ich hatte eine 3 oder sowas, da hat sie mir von hinten schon gedroht. Und das war also ziemlich autoritär. Und ich habe mich da auch sehr angepasst, bin auch so erzogen worden, immer den unteren Weg zu gehen. Ich war in der Schule auch der Prügelknabe, vielleicht auch, weil ich vielleicht auch so ein bisschen weltfremd war.
Mhm. Haben Sie sich mit Ihren Eltern dann, mit den Pflegeeltern dann versöhnt später?
Ich habe mich ausgesöhnt, ja.
Wie ist das
ich bin
heute?
Also in den Ende der 50er Jahre aus Sachsen nach Westdeutschland gegangen. Wahrscheinlich spielt es auch so ein bisschen hintergründig mit, um diesen ständigen Strafen zu entgehen, um mein eigenes Leben führen zu können. Und das hat sich dann aber auch später in der Ehe fortgesetzt, dass ich also auch immer um des Friedens willen den unteren Weg gegangen bin. Erst seit ich getrennt von meiner Familie lebe, habe ich mich anders entwickelt.
Das ist ja interessant, wie Sie sagen. Ne? Das macht man dann unbewusst. Man ist das so gewohnt, dass man auch in anderen Zusammenhängen, in der Schule oder in der neuen Beziehung, dieses Muster einfach so drin hat, dass man das verfolgt. Ne? Und es ist interessant, an welchem Punkt Sie dann dazu gekommen sind, jetzt reflektiere ich das mal und gucke mal, ob es auch noch einen anderen Weg für mich gibt.
Ja, das ist richtig. Und hier in Berlin engagiere ich mich dann natürlich und ja, mache so einige Sachen. Aber ich habe mich anders entwickelt und bin selbstbewusster geworden und kann auch ganz anders agieren.
Haben Sie selbst Kinder?
Bitte?
Haben Sie Kinder?
Ja, 2 Kinder. Mhm. Und die haben aber auch in meiner Ehe, die konnten verstehen, dass ich dann weggegangen bin.
Wie alt sind die jetzt?
Die Kinder, der Sohn ist 55 und die Tochter ist 51.
Haben Sie sich ähnlich verhalten wie Ihr Vater? Waren Sie auch, nee, haben Sie auch geschlagen?
Nee, ganz anders. Ganz anders. Die sind ja in eine andere Zeit reingeboren worden. Es war ja, als mein Pflegevater geboren war, 1902, das war ja eine ganz andere Zeit. Und da war dieser Kadavergehorsam, glaube ich, noch an der Tagesordnung. Und ich denke, dass sich das in den 60er Jahren angefangen hat, dass die Männer auch eine andere Qualität hatten und sich auch irgendwie, ich erinnere an den Song von Ina Dete, Neue Männer braucht das Land. Und das hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen ausgeprägt, dass die heutigen Männer eben auch nicht mehr so sind, dass solche Sachen an der Tagesordnung sind.
Herr Franke, wenn Sie aus den 50er Jahren aus Sachsen weggegangen sind und Ihre Pflegeeltern dort geblieben sind, wurden Sie dann später durch die Mauer getrennt?
Ja, und 1966 habe ich meine Pflegemutter, ich lebte damals im Bergischen Land, als die erste Ausreise hatten, das war 1966, da bin ich ihr im Zug entgegengefahren nach Hagen in Westfalen, habe sie dort abgeholt und es gab natürlich eine sehr tränenreiche Wiedersehensfreude.
Was hat Ihnen geholfen? An welcher Stelle haben Sie gemerkt, ich muss was ändern? Ich möchte nicht mehr der Prügelknabe sein.
Ich weiß nicht. Anerkennung fehlte mir zum Beispiel auch. Und deshalb bin ich heute auch manchmal ziemlich vorlaut, auch bei Seminaren und sowas, dass ich...
Sie sich das
wahrscheinlich
holen.
Ist es auch unterschwellig, ist es immer noch drin, keine Anerkennung zu haben.
Ja.
Und durch Hervortun von Beiträgen versuche ich mich dann irgendwie zu produzieren. Und habe aber, und wahrscheinlich ist es bei mir jetzt schon so ein bisschen schlimmer, weil das in meinem Naturell liegt.
Aber interessant und auch wirklich, ich finde das sehr gut, dass Sie sagen, ich kann darüber reflektieren. Ich bin mir sozusagen selbst auf der Schliche. Ich weiß, was ich mache und auch, warum ich das mache. Und das ist sehr hilfreich, wenn man sich selber versteht.
Ja, natürlich.
Herr Franke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich bedanke mich auch und wünsche noch einen guten Verlauf dieser Runde.
Vielen
und
Dank.
Viele interessante Gespräche.
Die werden wir ganz bestimmt haben. Werner Franke aus Berlin, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren hier in der Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Wie Eltern uns prägen, das beschäftigt uns. 0800 2254 2254 hier bei uns im Gespräch. Und am Telefon ist Anne-Rose Höfmann aus Falkensee bei Berlin, vermute ich. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Morgen.
Mein Name, das stimmt. Ich bin eine geborene Klauser. Ich habe Glück, mein Vater lebt noch im Elternhaus. Ich bin auch in Falkensee geboren und ich bin sehr geprägt von meinem Vater. Meine Mutter ist sehr verwöhnt. Meine Oma hat bei uns gelebt und sie war sozusagen die feine Dame. Und ich durfte auch nicht in ihr Bett, sondern als Kind ist man ja immer ein bisschen eher wach. Und ich bin dann in das Bett meines Vaters gegangen, der ja Musik studiert hat und man musste ja dann noch ein bisschen Tanzmusik nebenbei machen und war morgens manchmal um 4 erst zu Hause. Ein Kind ist natürlich um 7 rum spätestens wach und so konnte mein Vater nicht so lange schlafen, da
und,
ich da.
Und ohne zu meckern hat er sie dann aufgenommen?
Ja, da ins Bett so, ne? Und er hat aber weiter geschlafen und ich wollte aber, dass er die Teddy-Geschichte, die er einen Tag vorher angefangen hat, Teddy auf Reisen, da habe ich dann, er hatte so lange Haare, die hat er heute noch an dem Arm, da habe ich dann so umhergefummelt und dann ist er wach geworden. Ach, Röschen, hat er zu mir dann immer gesagt, das sagt er heute nur nicht mehr, weil ich eine erwachsene Frau bin und selber Mama. Und jedenfalls hat er dann immer die Teddy-Geschichte, wo waren wir stehen geblieben? Da habe ich ihm das erzählt. Leider hat er das nur ein-, zweimal aufgeschrieben und nicht regelmäßig. Und da ist zum Beispiel er war ja schon in Querfurt in so einer Musikschule. Und da sind die ja auch umhergewandert mit der Musikschule. Und haben dort mal gespielt und dort. Und darum hat er mir sozusagen dann seine Gegend geschildert, wie das dort so war. Ne?
Und jetzt, Halle. Ja, jetzt ist er ja dann vermutlich ein älterer Herr.
Ja, mein Vati ist 98.
98 Jahre alt. Das ist ein wirklich sehr hohes Alter. Wie ist das Verhältnis heute zu ihm? Ich weiß nicht, wie es ihm gesundheitlich geht.
Er musiziert noch.
Was spielt er denn?
Er hat in der
Jetzt ist sie weg. Schade. Verrauf, das ist wirklich sehr traurig. Ich würde gerne wissen, wie das Verhältnis heutzutage ist. Jetzt haben wir leider ein Leitungsproblem.
Ja, sie hat ja auch gesagt, ich bin sehr geprägt von meinem Vater.
Ja, sie hat sehr geschwärmt, immer noch
ja, genau.
Von den frühen Kindheitserinnerungen. Ne?
Und natürlich prägt einen beides. Der Vater, der so einen nah rankommen lässt und aber auch die Mutter, die das nicht zulässt. Das prägt einen auch.
Elisabeth Raffauf ist bei uns, Psychologin, Autorin, Erziehungsberaterin, Familienberaterin. Ich meine, dieses althergebrachte Bild vom leiblichen Vater, der leiblichen Mutter und dem Kind, das ist ja wirklich althergebracht und ist glücklicherweise auch ergänzt worden durch viele, viele andere Modelle, die es heutzutage gibt in vielen verschiedenen Formen. Wen akzeptiert eigentlich ein Kind als Eltern, wenn es nicht die leiblichen Eltern sind oder die frühen Adoptiveltern? Gibt es da eine Grundbedingung?
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass viele Kinder sagen, die nicht mit leiblichen Eltern groß werden, das ist aber mein Papa oder das ist aber meine Mama, weil sie gesehen haben, die kümmern sich, die lieben die Kinder und die setzen sich für sie ein und die sind einfach da. Und das ist, glaube ich, die Haltung der Eltern. Das ist das, was die Kinder spüren. Da ist jemand, der meint's gut mit mir und der ist für mich da. Und den werden sie auch wenn sie klein sind. Später, wenn jetzt bei Patchwork-Familien ist es wieder ein bisschen anders. Da haben die zugezogenen oder zugewanderten Eltern, die vielleicht alles tun und alles schön haben wollen, ist nicht so einfach. Ja.
Mhm. Aber gibt es da eine Grundregel, wen man dann akzeptiert, als wenn man so will, als Erziehungsberechtigten, als jemand, von dem man sich was sagen lässt? Das heißt doch dann oft, Auch wenn zum Beispiel eine männliche oder eine weibliche Figur in der Familie ist, die lange dort lebt und mit dem Kind auch sozusagen mit groß geworden ist, es mitgeprägt hat, es miterzogen hat, dass das Kind irgendwann sagt, du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen.
Mhm. Ja, das tut es, sagen wir mal, wenn es ganz gesund läuft in der Pubertät, vielleicht, ja, und das ist dann auch absolut okay. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt stimmt, sondern die Kinder spüren trotzdem, und das ist für so zugezogene Eltern manchmal eine Herausforderung, das zu ertragen und das nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu wissen, eigentlich weiß der, dass ich es gut mit ihm meine, aber im Moment ist gerade was anderes dran oder im Moment gefällt ihm was nicht und er probiert den Aufstand. Also da muss man als Eltern dann einfach souverän sein und wissen, ich präge den und der mag mich auch. Und da kann ich einfach mal von ausgehen, dass das so ist.
Wie wichtig ist eine biologische Bindung? Also wie existenziell ist dieses Bedürfnis, zum Beispiel seinen leiblichen Vater unbedingt kennenlernen zu wollen?
Also es ist sehr wichtig. Die meisten wollen das auch, und zwar als Orientierung. Also wenn wir uns vorstellen, wir orientieren uns ja daran, was kam vorher, was kommt nach mir. Und natürlich ein anderes Orientierungssystem ist das Geschlecht. Und das ist wichtig zu wissen. Und einfach nur, um zu wissen, wie definiere ich mich eigentlich? Ich bin der Sohn von oder die Tochter von. Und das ist für unseren Stand in der Welt wichtig. Selbst wenn das dann Eltern sind, mit denen ich gar nichts mehr zu tun habe, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, die Eltern, die mich großgezogen haben, die sind eigentlich viel liebevoller. Und die einen, die konnten nicht oder wollten nicht. Aber das zu wissen, gibt Orientierung und Halt.
Viele sehr konservative Stimmen behaupten ja, dass es unbedingt Vater und Mutter braucht, dass es unbedingt Mann und Frau braucht als Eltern, in welcher Form auch immer, für ein Kind. Was sagen Sie diesen Stimmen?
Dass es vor allem Menschen braucht, die liebevoll auf einen gucken und die einem Orientierung geben. Ob das Männer oder Frauen sind, ist nachgeordnet. Ja? Es gibt sicher viele Paare, gleichgeschlechtliche Paare, die sehr liebevoll mit ihren Kindern sind und wo die Kinder sehr viel besser aufgehoben sind als bei Mann und Frau, wo es ihnen vielleicht gar nicht so gut geht.
Am Telefon ist jetzt Christine Körner aus der Nähe von Zwickau. Das wollte ich aber gerne etwas genauer wissen. Schönen guten Morgen, Frau Körner.
Guten Morgen.
Ist das so klein, Ihr Dorf, dass Sie uns gar nicht verraten, wie es heißt?
Also Mülven.
Mülven?
In Mülven, da gibt
das
es
berühmte Mülven.
St. Jakob, St. Niklas, St. Michael. Aber es ist eine Gemeinde, Mülven.
Alles klar. Jedenfalls in der Nähe von Zwickau, im schönen Sachsen.
Jawohl.
Wir sind ganz Ohr.
Also, ich bin Jahrgang 44. Meine Eltern waren bei meiner Geburt schon sogenannt die ältere Elterngeneration. Ich habe noch zwei Geschwister. Sind leider jetzt nicht mehr. Meine Schwester war zu meiner Geburt 15 Jahre und mein Bruder 13 Jahre. Ich bin in einem sehr, sehr einfachen, aber ganz liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war im Krieg in Russland und ist schwer verletzt, Kopf, Rücken, Arm, im Lazarett dann hier in Plauen gewesen. Wahrscheinlich war er nicht so verletzt, dass meine Mutter ihn nicht besuchen konnte und sie ein paar schöne Stunden hatten. Auf alle Fälle ist das Lazarett dann in russische Gefangenschaft gegangen und mein Vati, der kam erst wieder, als ich 2 Jahre war. So viel zu meiner Familiengeschichte. Meine Eltern haben mir alle Liebe gegeben. Mein Vater ist sehr ruhig und zurückhaltend gewesen. Und meine Mutter, die hat beide Hände immer über mich gehalten. Ich bin ein sehr, sehr lebhaftes, aufgewecktes Kind gewesen. Habe meinen Eltern dadurch auch viel Kummer bereitet. Aber meine Mutter hat mich immer wieder in die Arme geschlossen und mir ist immer noch in Erinnerung, dass sie dann geweint hat.
Hm.
Und das hat sich fortgesetzt.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, wollte gerade fragen, was wie das fortgesetzt sich hat bei Ihren Kindern dann auch.
Ja, also ich habe nie Schläge bekommen. Das kannte ich gar nicht, obwohl ich sicher, wie man früher gesagt hat, mal verdient gehabt hätte. Das hat sich fortgesetzt. Ich habe 4 Kinder. Ich habe meine Kinder auch nicht geschlagen. Was ich allerdings, woran ich mich erinnere, dass sie mal so im Vorbeigehen so ein Klaps gekriegt haben. Aber nicht regelmäßig, sondern nur hier, wenn ich auch sehr angespannt war. Aber keine Schläge oder Bestrafung wegen irgendwas, die zwei Kinder sind. Auch sehr, sehr, sehr lebhaft und zwei sind etwas ruhiger. Mhm. Ich habe auf alle Fälle diese liebevolle oder den liebevollen Umgang mit meinen Kindern genauso wie meine Eltern das mit mir und meinen anderen Geschwistern hatten. Und deshalb besteht auch heute noch, nachdem die Jungs alle drei über 50 sind und selbst alle Familie haben und meine Tochter 47 ist, besteht halt ein sehr, sehr guter und enger Kontakt, obwohl sie über die ganze Republik verteilt sind.
Ja, ich muss da mal zwei Sachen nachfragen. Einerseits mit dem Klaps, da muss ich natürlich ganz klar sagen, auch ein Klaps, dieser Satz, ein Klaps hat noch niemandem geschadet, den teile ich nicht. Sondern das ist schon auch, kann auch schon ganz anders ankommen. Das ist auch etwas, das machen Eltern, wenn sie vielleicht mal ganz sozusagen angespannt sind, wie Sie gesagt haben. Aber gleichzeitig ist das natürlich nicht die Erziehungsmethode der Wahl. Aber Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat geweint, wenn sie in die Arme geschlossen hat. Warum hat sie geweint?
Na, weil entweder Nachbarn da gewesen sind und haben wieder gesagt, was ich gemacht habe. Beziehungsweise es gab wieder von der Schule, damals gab es bei uns die Eintragungshefte, wo Einträge hineinkamen. Die Zeilen, die waren immer vollgeschrieben.
Wie hat das denn auf Sie gewirkt, dass Ihre Mutter geweint hat?
Na, ich war dann ganz, ganz traurig und habe mir selber immer geschworen, mich zu verbessern oder zu bessern.
Okay.
Aber
ja,
das ist mir nicht gelungen.
Okay, weil das macht ja auch was mit einem, wenn die Eltern
traurig. Und ich habe das auch später, wenn wir uns in den Arm lagen, habe ich immer gesagt, oh, Mama, ich habe dir so viel Sorgen gemacht.
Ja, das macht so ein Schuldgefühl, ne? Und gleichzeitig, haben Sie das
prägendes.
Ja, Sie haben das ja nicht gemacht, um ihrer Mutter Sorgen zu machen, sondern Sie haben das gemacht, weil Sie ein wildes Kind waren und weil Sie die Grenzen austesten wollten. Ja. Und das ist schön, wenn Eltern das sehen können. Das Kind will mich nicht traurig machen, das Kind ist einfach wild.
Ich war so eben das Nesthäkchen.
Christine Körner, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Und ich danke für die interessante Sendung wieder.
Sehr gerne, sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch.
Ja, und das ist wieder interessant, Frau Raffauf, weil es Frau Körner gerade über ihre Eltern eben auch diese Kriegsgeneration erzählt hat, dass die eben ganz anders waren als das, was wir in der letzten Stunde gehört haben.
Ja.
Bei den Pflegeeltern, die interessanterweise auch aus Sachsen kamen, die eben extrem streng waren und auch geschlagen haben und wo man das ja auch gern auch mit einem historischen Kontext und einem gesellschaftlichen Zusammenhang erklärt. Man kann schon sich auch frei entscheiden, auch in so einer Zeit, wo man ja sogar Kinder schlagen durfte, sie eben nicht zu schlagen und nicht zu züchtigen. Ne?
Ja, auf jeden Fall ist es sehr gut, wenn man darüber reflektiert und wenn man das nicht einfach so macht. Das machen Eltern, weil sie es so gelernt haben oder weil sie hilflos sind, aus ganz vielen Gründen. Aber man muss sich einfach klar machen, das ist absolute Erniedrigung. Es gibt natürlich auch psychische Erniedrigung, aber schlagen ist es eben auch. Und so ist es nicht gut, mit Kindern umzugehen, auf keinen Fall. Und es ist schön, wenn Eltern sagen können, Mensch, ich muss mir selber Unterstützung holen und mich mal verstehen, warum mache ich das? Ich will es eigentlich gar nicht. Ja, das ist was, wo es für die Kinder schön ist und für die Eltern auch, wenn sich die Eltern damit beschäftigen, was mache ich da eigentlich?
Am Telefon ist Caroline Hellwig aus Leipzig. Schönen guten Tag, schönen guten
Hallo.
Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind
guten
ganz Morgen. Ohr.
Ich krächze ein bisschen, ich bin erkältet.
Wir hören Sie gut.
Okay. Ich habe mal eine Frage an Ihren Gast. Und zwar, ich bin 34, meine Eltern sind jetzt so um die 60. Und bei meinem Mann, das ist ähnliches Alter, war es eben auch so. Da hat man als Kind schon immer mal eine gescheuert bekommen, sage ich jetzt mal. Ja. Nicht krankenhausreif, um Gottes Willen, aber schon so, wenn man jetzt mal ein bisschen was frech war oder irgendwas nicht so gelaufen ist. Da ist es eben so gelöst worden, was ich bei meinen eigenen Kindern, Gottes Willen, niemals machen würde. Und wenn ich meine Eltern darauf anspreche, dann ist es immer so ein, es hat ihr ja nicht geschadet und das war halt damals so. Und es ärgert mich eben sehr, dass da nicht mal jetzt nach all der Zeit eine Entschuldigung kommt. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber das ist so ein Punkt, der mich sehr ärgert, dass man dann nicht so weit über sich selbst nachdenken kann und sagen kann, okay, das war eben nicht richtig. Und ich denke auch nicht, dass es in der Zeit so üblich war. nach dem, was ich bei Ihnen jetzt schon gehört habe.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass Sie das ärgert. Und dass Sie sprechen da auch einen Punkt an, wie kann man eigentlich versöhnen, auch von Seiten der Eltern, nämlich indem man sich entschuldigt und indem man sagt, du, da habe ich Fehler gemacht und ich, wenn ich heute drauf gucke, das tut mir leid, das war nicht in Ordnung. Alle Eltern machen Fehler, aber die Frage ist ja immer, wie geht man dann mit seinen Fehlern um? Und ich kann sehr gut Ihren Wunsch verstehen, wieso können die nicht wenigstens heute mal sagen, das ist nicht gut gelaufen, wir waren angespannt, wir wussten uns nicht zu helfen. Das ist ja manchmal auch Hilflosigkeit. Und vielleicht können Sie auch mit Ihren Eltern in der Form mal sprechen. Wisst ihr, es würde mir heute noch gut tun, wenn ihr das sehen könntet, dass das nicht okay war.
Aber das scheint noch das Verhältnis stark zu prägen, dieser Punkt?
Naja, nicht überdimensional, aber es ist schon was, was dann jetzt gerade, wenn man eigene Kinder hat, dann
kommt das
immer
wieder,
mal
ne?
noch ins eigene Gedächtnis kommen
Absolut.
Muss. Absolut. Klar, ist das halt eine einfache Lösung, die Kinder einfach zu schlagen oder anzuschreien, anstatt sich mit dem Problem auseinanderzusetzen.
Ja, und das ist genau das auch, was passiert. Wenn man dann eigene Kinder hat, dann kommt einem die eigene Kindheit auch wieder mehr ins Bewusstsein. Ja. Und auch natürlich die Schmerzen, die man da irgendwie verwinden musste. Und vielleicht können Sie mit Ihren Eltern nochmal sozusagen auf so einer anderen Ebene darüber sprechen und sagen, wisst ihr, es würde mir helfen. Es wäre hilfreich für mich, wenn...
Ja, bis jetzt wurde das immer abgeblockt und mit dann schlechter Laune.
Genau, es wird manchmal abgeblockt, weil man dieses Schuldgefühl-Eingeständnis nicht zulassen kann oder dieses Schuldgefühl nicht zulassen kann. Und wenn man, wenn Sie Ihren Eltern möglicherweise sagen können, wisst ihr, ich will euch heute gar nicht an den Pranger stellen, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, mal jetzt sozusagen einen erwachsenen Blick darauf zu werfen und auch zu sehen, ich habe ja gespürt, dass es nicht in Ordnung ist. Und es würde mir einfach helfen, wenn ihr da auch kritisch euch gegenüber sein könntet, auch offen mir gegenüber.
Betrifft das beide Eltern bei Ihnen, Vater und Mutter?
Das kam eher von der Mutter. Mein Vater ist da sehr zurückhaltend überhaupt, was Erziehung angeht, was auch nicht immer richtig ist, weil wenn dann die Eltern sich verschieden verhalten, natürlich für das Kind auch schwierig.
Naja, Eltern verhalten sich...
Wenn der Vater dann der Passive ist, der dann mehr durchgehen lässt, was er jetzt auch bei seinen Enkeln macht, das ist auch nicht immer richtig,
Okay, bei den Enkeln hat er ja nicht so viel Verantwortung oder nicht so viel Pflichten, aber das ist natürlich so, Eltern sind immer verschieden und gut ist, wenn sie sozusagen ihre Unterschiedlichkeit nutzen können, aber auch ein passiver Vater oder eine passive Mutter, die das mit anguckt, die haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen.
Ja. Caroline Hellwig in Leipzig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke für die schöne Sendung.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für Ihre Geschichte. Und gerade Gewalterfahrungen, haben wir gerade gehört, prägen dann doch oft mehr, als man vielleicht denkt heutzutage. Ne? 34 war sie, Caroline Hellwig, also in den 80er Jahren groß geworden. Wo man denken würde, das ist ja wirklich gar nicht mehr denkbar. In den 80er Jahren war es eigentlich auch nicht mehr denkbar. Mhm. Aber offenbar für einige... Dann doch
schon.
Noch.
Ja, genau. Ja, das prägt einen sehr. Mhm.
Am Telefon ist Michael Ziem aus Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Also in den 60ern war ich junger Vater und meine Ehefrau, die hat ab und zu auch die Kinder geschlagen, weil sie hatte selber Schuldgefühle dabei und meinte zu mir, hör mal, wir sollten doch so einen psychologischen Kurs besuchen. Aber die Notwendigkeit ist es, dass beide Eltern dorthin gehen. Das ist die Pflicht gewesen. Und ich sagte, ich will zu so einem Kurs nicht gehen. Ich bin ja selber erzogen worden. Ich bin so, wie ich geworden bin und ich werde die Kinder genauso erziehen. Jedenfalls meine Frau, die hatte so inständig gebeten, dass sie denn als alleinige Person aufgenommen wurde mit den anderen Paaren zusammen bei dem Kursus. Dann verging ungefähr ein halbes Jahr, dann war irgendwie so ein Hoffest da, bin ich auch hingegangen und dann fand ich die ganz sympathisch und dann habe ich mich den Leuten auch angeschlossen und habe tatsächlich gesehen, dass meine Erziehungsmethode, wie ich sie glaubte, ich könnte sie einfach weitergeben, doch in gewisser Weise schlecht war. Und so.
Was war das für eine Methode? Was war das für eine Methode?
Und zwar, das ging nach Thomas Gordon unter Hilfe einer Psychologin. Und zwar, wir spielten da so Rollenspiele, wie man sich gegenüber den Kindern verhält. Und dann hat die Psychologin uns doch immer ermuntert, so zu verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, dass das Kind das Recht hat, sich auszudrücken und dass man besser aktiver zuhören sollte und so weiter. Ja, und es hat also eigentlich so gut geholfen, dass ich heute noch zu meinen Kindern eine gute Beziehung habe. Und ich konnte jetzt auch all diese Lehren, die ich da gezogen habe, auch im späteren Leben benutzen, im Umgang mit Patienten, weil ich dann später Arzt geworden bin. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, es ist oft so, dass Eltern beschuldigt werden, Kinder werden beschuldigt, aber sie werden nicht geschult. Mhm. Und dieses Glück hatte ich dann, dass ich eben zu so einem Kurs gegangen bin. Und ich fand das super.
Ja, ich finde das.
Und ich kann auch vielen Leuten empfehlen.
Ich finde das auch eine wunderbare Geschichte, vor allem wenn man bedenkt, in den 60er Jahren war das ja noch gar nicht so üblich, zum Psychologen zu gehen. Da war ja auch die Hemmung davor viel größer, und dass sie das dann trotzdem gemacht haben und auch, dass ihre Frau gesehen hat, das, was wir hier tun, das ist irgendwie nicht, fühlt sich nicht gut an, da fühle ich mich schuldig. Und dann diesen Schritt zu machen, und auch das Ergebnis ist ja auch wirklich sehr schön, wenn Sie sagen, wir haben heute einen guten Kontakt zu unseren Kindern, und das hat damit zu tun. Sie haben sich auf den Weg gemacht und das hat sich gelohnt, finde ich ganz toll.
Frau Raffhoff, das bringt mich zu der Frage, Erziehungsberater sind ja oft, also die Bücher sind ja oft zu Bestsellern geworden. Kann man Erziehung lernen?
Ich sag mal so, was hilft ist, wenn einem, wenn man sozusagen einen anderen Blick darauf kriegt. Man macht ja so seins und so wie der Herr das auch gesagt hat, und man macht das sowieso, ich hab's so gemacht, wie ich erzogen wurde, und den Blick darauf zu haben, es gibt noch andere Möglichkeiten. Und warum machst du das eigentlich? Was wir ja alle tun, unbewusst.
Ja, das war wirklich die Hilfe. Ja,
ja, und was wir alle tun, ist, dass wir sozusagen unsere Wunden aus unserer Kindheit unbewusst auf unsere Partner und auch auf unsere Kinder übertragen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und sagen, was machen wir da eigentlich? Es hat mit unserem Kind gar nichts zu tun, dass wir jetzt uns so verhalten, sondern es hat mit unserer Geschichte zu tun. Und was ist eigentlich für mein Kind angemessen? Da können natürlich Außenstehende einem selber helfen.
Erziehen.
Ja, das war,
ja, das war
echt gut. Und wenn ich dann irgendwie mal ein Fehlverhalten hatte, dann sagte meine Frau immer, denk an Gordon.
Ja, ja, toll. Ja, super. Da haben Sie auch sozusagen ein bisschen Humor noch mit in der Erziehung gehabt. Das hilft auch.
Da war immer noch jemand Drittes in der Familie, sozusagen bei den Eltern, der noch so drüber schaute, indirekt. Ne?
Herr Ziem, ja, insofern bricht tatsächlich, und zwar, das zieht sich ja auch in die Schule hinein. Heutzutage sind ja viele Kinder nicht mehr so diszipliniert, wie man das zu meiner Zeit war, sodass der Lehrer immer gegen einen Geräuschpegel ankämpfen muss, sodass einfachste Dinge nicht gemacht werden können. Und wenn, sagen wir mal, auch von Seiten der Eltern da eine bessere Einwirkung mit Hilfe auf die Kinder wäre, dann wären auch die Lehrer entlastet.
Herr Ziem, ich danke.
Zusätzlicher Gedanke.
Ja, Michael Ziem aus Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und Frau Raffhoff, ich stelle gerade fest, es gibt sehr verschiedene Wahrnehmungen über die Kinder und Jugendlichen von heute. Die einen sagen, sie seien zu aufmüpfig, zu rebellisch, wie wir gerade gehört haben, oder zu frech vielleicht. Die anderen sagen, viel zu brav.
Ja. Ja, gibt beides, genau. Und bei den Braven denkt man manchmal, Mensch, haben die Angst, sich zu rebellieren? Oder die andere Möglichkeit, es geht ihnen vielleicht einfach wirklich gut, es gibt nicht so einen richtigen Grund. Das, was jetzt mit dieser Fridays for Future-Bewegung ist, da machen ja sozusagen die Jugendlichen das, was sie sollen, nämlich wirklich aufstehen und auch sozusagen die Alten vom Thron stoßen und sagen, Mensch, hört mal, ihr müsst mal umdenken, und wir sehen das ganz anders. Das ist, was die Aufgabe der Eltern, der Jugendlichen ist, ja, zu rebellieren. Und dafür brauchen sie aber einen geschützten Rahmen. Ja, sie brauchen dafür den Rahmen, das auch zu dürfen. Also ich sag mal so, Kinder, die nicht rebellieren, bei denen ist es manchmal so, dass sie sich das nicht trauen, weil in der Umgebung auch sonst ganz vieles so unsicher ist. Weil sie Angst haben, dann liebt mich meine Eltern nicht mehr, oder dann, wenn sie Trennungserfahrungen haben, dann trennen meine Eltern sich auch noch von mir. Das sind manchmal so unbewusste Dinge, die Jugendlichen Angst machen zu rebellieren. Es muss nicht so sein, es kann so sein.
Am Telefon ist Astrid Mark aus Jüchen. Frau Mark, wo ist Jüchen?
Jüchen ist ganz in der Nähe von Düsseldorf, rund 20 Kilometer entfernt, auf dem Lande sozusagen. Ja, ich wollte einen kleinen Beitrag zu der Thematik Adoptivkind liefern. Und zwar hatte ich in den 80er Jahren, als ich gerade dabei war, mein erstes Staatsexamen zu machen, ein Erlebnis, das mich wirklich umgeworfen hat. Und zwar sollte ich einen Studienkollegen begleiten zu dessen mündlicher Prüfung. Und statt dies machen zu können, fand ich einen Brief vor von ihm, einen Abschiedsbrief, in dem er sich von mir für alle, die dort damals in Bonn lebten, die Studienkollegen, verabschiedete und sagte, ich habe schon meine Wohnung aufgelöst und ich möchte nicht mehr leben. Er hatte eine nicht so gute Punktzahl. Das musste nicht heißen, dass er das Staatsexamen nicht geschafft hätte, aber es war durchaus ein bisschen kritisch. Ja, was war? Ich habe das erst später erfahren, letztendlich bei der Beerdigung. Und zwar war dieser Studienkollege und Freund von mir ein Adoptivkind, was ich bis dahin nicht wusste. Und er hat jedes Scheitern in seinem Leben immer darauf zurückgeführt, dass er nicht wusste, woher er stammte. Er wusste also nicht, wer seine Eltern waren. Und so dann natürlich auch dieses Ergebnis. Er hatte sich erhofft, dass er durch das Staatsexamen und dann natürlich auch durch die, in Anführungszeichen, Karriere als Jurist, sein Leben in den Griff bekommen würde. Er hatte schon eine gescheiterte Ehe hinter sich. Ja, und hat dann diese Punktzahl zum Anlass genommen, sich ganz fürchterlich dramatisch auf Malta letztendlich umzubringen. Mhm. Also für mich war das, ich habe einen Tag und eine Nacht durchgeschlafen vor lauter Schock. Ich konnte auch damals nicht so ganz nachvollziehen. Ich hatte versucht, die Adoptiveltern zu erreichen, erstmal überhaupt ausfindig zu machen. Hab dann auch mit denen gesprochen, noch zu einem Zeitpunkt, zu dem dieser Freund noch lebte, und konnte gar nicht verstehen, dass diese Adoptiveltern nicht sofort nach Malta aufgebrochen sind. Ich habe selber zwei Kinder, also für mich wäre das nie eine Frage gewesen. Ich wäre sofort losgezogen. Ich wollte mit den Adoptiveltern dann ein Gespräch führen, das habe ich dann aber gelassen, weil letztendlich taten die mir dann natürlich auch leid.
Frau Mark,
ich weiß ja nicht, was da passiert war.
Da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir schon hier im Gespräch auch in den letzten zwei Stunden auch schon mal aufgeworfen haben, tatsächlich die Wichtigkeit für Menschen, ihre leiblichen Eltern zu kennen, oder zumindest zu wissen, wer sie sind, ne? Genau. Frau Raffauf, ne? Das scheint also für die Identität offenbar für uns, wie gesagt, existenziell zu sein. Daran kommt man nicht vorbei, oder?
Nee. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, das zu wissen, was jetzt ihren Freund angeht. Das kann man natürlich nur mutmaßen, was da noch hintersteckte, weshalb der sich so verzweifelt war und auch so sich möglicherweise auch nicht so geliebt fühlte, dass er es wert fand, weiterzumachen. Das wissen wir nicht, was mit den Adoptiveltern war. Die haben sicher auch einen Einfluss auf ihn gehabt. Aber natürlich ist auch das ganz wichtig, dass man einfach so einen Stand in der Welt hat. Sonst kann man möglicherweise dieses Gefühl haben, wie wichtig bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich unwichtig, wenn noch nicht mal meine Eltern sich für mich interessieren? Das wissen wir nicht, ob das bei dem so war. Ist eine Möglichkeit von vielen.
Ja. Frau Mark, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und für diese sehr berührende Geschichte, die Sie erzählt haben von Ihrem Freund Astrid Mark aus Jüchen bei Düsseldorf. Herzlichen Dank.
Ja, nicht zu danken.
Und ein schönes Wochenende wünsche ich noch.
Danke,
und uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber so ist das eben, wenn man über so wichtige und existenzielle Themen spricht, wie eben über Familien und die Frage, inwieweit uns tatsächlich Eltern prägen. Das hat uns hier in den letzten zwei Stunden beschäftigt mit Elisabeth Raffauf, der Psychologin und Autorin. Was nehmen Sie mit auch aus dieser Bandbreite, die wir gehört haben?
Meinen Sie mich?
Ja.
Ja, also ganz viel. Vor allem, dass es einfach auch viele, viele Menschen gibt, die sich ganz viele Gedanken darüber machen und wirklich auch reflektieren wollen, was aus meiner Sicht der einzige Weg ist. Wir können nicht andere Menschen ändern, aber wir können uns selber möglicherweise anders aufstellen und dann verändert sich was. Und da gibt es viele, die jetzt ich auch gehört habe, die sich da schon lange auf den Weg gemacht haben.
Das Ganze, wie gesagt, bei uns auch nochmal im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Frau Raffauf, ich danke Ihnen sehr.
Danke
für
Ihnen,
Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Elisabeth Raffauf, Erziehungsberaterin, Familienberaterin aus Köln, und gleich hier nach 11 Uhr die Kollegen von der Lesart, die Ihnen ihre Sommersachbücher vorstellen, das bis 12 Uhr mit vielen interessanten Hinweisen. Und das war das Gespräch. Wie gesagt, das finden Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de am nächsten Samstag ab 9 dann wieder.